Immer, Gott geht immer neue Wege. Oder Gott geht mit dir neue Wege. Und ich denke, 2011 wird eine Zeit sein, wo du ganz neue Wege mit Gott einschlagen wirst. Du nimmst die Kurve, du kriegst die Kurve mit Gott. Halleluja. Und wir stehen an der Kreuzung, vielleicht jetzt gerade der eine oder andere vor großen Entscheidungen, der treffen muss, was mache ich, wie geht's mit mir weiter. Aber Gott hat den Plan für dein Leben schon entworfen. Die Blaupause hat er bereits. Also Gott geht immer neue Wege. Das möchte ich angekündigt haben. Ich möchte auch noch einladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. Heute Abend haben wir hier Gemeindebibelschule, da wird der Epheserbrief ausgegeben. Also sei dabei, studier das Wort Gottes. Epheserbrief ist so ein schöner Brief, mir gefällt es. Also mir sind die Briefe sowieso ein großer Segen gewesen, jetzt auch in der Vorbereitung. Also kommt und nimm dir das Material mit oder wir führen das ein, wir sagen ein paar Gedanken heute und dann ist das andere, das kannst du natürlich auch im Internet nachhören, aber es ist live besser. Hier, wir können das also Fragen stellen und hier auch Fragen ja beantwortet bekommen. Dann möchte ich dich herzlich einladen für heute Nachmittag, 14.30 Uhr und habe auch die Fortsetzung von diesem Thema heute. Ich habe wieder nicht geschafft, alles in einer Predigt unterzubringen. Also ich muss nochmals predigen. Und deshalb heute Nachmittag in der Residenzstraße bist du herzlich eingeladen. Dann am Mittwoch eine ganz dumme Frage. Ist bei dir alles in Ordnung? Oder noch in Ordnung? Oder nicht mehr in Ordnung? Wie sieht es bei dir aus in deinem Leben? Ist alles in Ordnung? Ist es alles in der göttlichen Ordnung? Ist das so, wie Gott es gewollt hat? Wie Gott es geplant hat? Ist alles noch in Ordnung? Dann am Freitag habe ich ein ganz interessantes Thema. Alle Europäer sollten kommen. Krise in Europa. Was erwartet Europa? Europa ist in der Bibel, nicht nur Amerika und nicht nur Israel, sondern Europa ist auch in der Bibel und hat einen ganz großen Plan und sogar Endzeitplan. Also Krise in Europa, was so alles sich anbahnt, damit du weißt, was mit deinem Euro passiert, ob du deinen Euro im Sparstrumpf steckst oder in die Sparkasse bringst oder was du mit dem Euro machst. Also komm und mach dir Gedanken über die Situation in Europa. Denn wisst ihr, ich habe letzten Sonntag euch gepredigt da von diesem Traum, den Gott mir morgens um 4 Uhr geschenkt hat, dass ich da erschossen werden soll und dann 12 andere noch mit mir, also praktisch Gemeinde, Bild auf die Gemeinde. Und bin abends, komme nach Hause und dann habe ich eine Morddrohung gleich schon. Von einem Türken oder Araber oder was weiß ich, also Muslim. Und die Gemeinde ist jetzt im Augenblick halt unter dem Polizeischutz. Also wir wissen nicht, was da läuft, aber draußen sitzen zwei Beamte und beobachten, wer hier rein und raus geht und was Verdächtiges passiert. Das ist gut, dass man weiß, wir haben noch eine Regierung, die ein bisschen aufpasst, aber die kann nicht aufpassen, wenn es wirklich drauf und dran ankommt. Aber wir haben die Autorität im Namen Gottes. Wir können stehen und sagen, und ich fürchte mich nicht. Das ist meine fünfte Morddrohung und ja, das habe ich schon im Leben öfters gehabt und ich lebe immer noch und freue mich bester Gesundheit. Und wenn ich sterben muss, ich gehe zum Heiland. Was soll's denn? Was soll's denn? Ich mache mir keine Sorgen um meine Ewigkeit. Ich habe eine gute Ewigkeitsversicherung. Nicht nur Lebensversicherung, sondern Ewigkeitsversicherung. Und so, also, aber wir wissen, wie präzise Gott ist. Morgens spricht er zu einem und abends ist schon reell. Und die Polizei geht der Sache nach natürlich. Ist schwierig, solche Leute zu finden. Aber wir haben den Ton und wir haben die Sprache und die Stimme und so. Man kann einiges da analysieren. Oder die machen das, sollen das auch machen. Das ist Sache für die Staatsanwaltschaft. So, Krise in Europa. Dann Samstag. Lügen zu glauben kann tödlich sein. So viele Menschen sind Lügen aufgesessen. Falschen Propheten, falschen Lehrern, falscher Verkündigung. Weißt du, am Altar, vom Altar geht Segen und Fluch aus. Vom Altar, was gepredigt wird, das passiert auch. Und das wird geglaubt, das wird erlebt. Und deshalb, Lügen können einem sehr zu teuer werden. Deshalb, Lügen zu glauben kann tödlich sein. Und nächsten Sonntag habe ich eine gute Botschaft um 10 Uhr. Schutz durch die Salbung Gottes. Du musst gesalbt werden. Und wir haben ja am Anfang des Jahres Menschen gesalbt mit Öl, damit Tod und Krankheit und Übel und alles Mögliche an uns vorbeigeht. Der Teufel greift uns an. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten und Mächten, die in diesem System herrschen. Aber Gott ist unser Schild und Gott ist unser Schirm. Und du solltest Psalm 23 auswendig lernen und Psalm 91. Das brauchst du dringend. Psalm 91 brauchst du dringend. Der Herr ist mein Schild. Der Herr ist meine Zuflucht. Was der Herr alles für dich ist, was der Herr für dich alles werden kann. So, Gott führt uns neue Wege. Halleluja. Wer will neue Wege gehen? Praise Gott. Das sind einige, die also neu sich einstellen möchten. 2011 hat Gott mir gesagt, ist ein Jahr der Neuanfänge für viele unserer Geschwister, Freunde und Mitglieder oder ja, Mitarbeiter. Ein Jahr der Neuanfänge. Weißt du, Krisen kommen, aber gerade in den Krisen, du kannst untergehen oder aufgehen. Du kannst untergehen oder aufgehen in Krisen. Und deshalb, dieses Jahr wird ein Jahr der Krisen sein, aber wird auch ein Jahr der Siege und der Triumphe sein. Psalm 87, Vers 7, da heißt es, da sagt jemand, alle meine Anfänge, alle meine Ursprünge sind in dir, o Herr. Alle meine Anfänge, alle meine Ursprünge, alle meine Entwicklung, würde ich jetzt sagen, all mein Fortkommen, all mein Dasein, alle meine ganze Existenz, alles ist in dir. Das ist der Schlüssel. Und mit dem kannst du schon viel anfangen. Alle meine Anfänge sind in dir. Mit Gott fängst du immer neu an, jeden Tag. Also wenn ich aufstehe, ich sage, Herr, dies ist der Tag. Halleluja. Und dann fange ich den Tag an, dann mache ich meine Gymnastik, dann trinke ich was, dann esse ich was. Und dann fange ich an zu arbeiten. Mit Gott fange ich neu an. So jeden Tag. Das müssen wir jeden Tag anfangen, denn jeder Tag ist anders. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Mit Gott machst du immer wieder weiter. Also manchmal möchte ich auch aufgeben und sagen, nee, das hat keinen Wert. Aber mit Gott stehe ich immer auf und sage, ich werde mich nicht aufgeben. Ich werde nicht resignieren. Ich werde nicht zurückgehen. Ich habe keinen Rückwärtsgang. Gott hat mir keinen Rückwärtsgang gegeben. Gott hat mir nur Vorwärtsgänge gegeben. Und da muss ich gucken, wie ich vorwärts da durchkomme. Mit Gott lassen die Kinder Gottes, die Gläubigen, sich nicht unterkriegen. Mit Gott musst du dich nicht runterkriegen lassen, dich fertig machen lassen, dich zur Schnecke machen lassen und so weiter. Mit Gott kapitulierst du nie. Wenn du Gott auf deiner Seite hast, hast immer den Größeren, hast immer den Stärkeren, hast immer der eine Nasenlänge weiter voraus ist, der am längeren Hebel sitzt. Mit Gott erreichst du jedes Ziel. Deshalb, fang an, mit Gott zu leben. Und ich will dir eine Botschaft bringen, die Gott auf mein Herz gelegt hat heute. Selbst bei verpassten Chancen kannst du wieder neuen Anfang bekommen. Selbst wenn du alles, wenn dein Leben Mist war, auf Deutsch gesagt, wenn dein Leben überhaupt nichts war, du kannst mit Gott wieder ganz neu dich aufrappeln und ganz neu anfangen. Du bekommst neue Chancen. Und zwar, Gott gibt immer dir die zweite Chance. Na gut, wenn die versagt, kriegst du die dritte Chance. Und wenn die versagt, kriegst du die vierte Chance. Bei Gott hast du jeden Tag neue Chancen. Gott verliebt sich jeden Tag neu in dir. Gott ermutigt dich und sagt dir, Kind, mach weiter. Gott ist Gott neuer Chancen für jeden Einzelnen. Also, du darfst dich nicht aufgeben. Ja, jetzt gehöre ich zum alten Eisen. Jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich erledigt. Jetzt bin ich ausgemustert. Jetzt braucht mich niemand. Gott gibt dir eine neue Chance. Und jetzt fangst du erst richtig an. Gott ermutigt uns, immer wieder weiterzugehen. Weiter zu bitten. Anhalten zu bitten, bis es kommt. Weißt du hast von Gott eine Vision, eine Schau, ein Bedürfnis. Du darfst dich nicht runterkriegen und sagen, ach weißt du, das wird sowieso nichts mehr. Jetzt ist schon der Zug längst abgefahren. Nein, Gott kann im neuen Zug eine neue Ladung dir bringen. Eine neue Sendung bringen. Eine neue Freude bringen. Gott gibt niemand auf. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Gott hat immer einen Ausweg aus jeder Situation. Gott geht immer neue Wege mit dir. Und wenn der Sohn nicht kommt, dann kommt er andersrum. Oder wiederum andersrum. Oder von oben oder von unten. Oder irgendwie wie ein Maulwurf. Plötzlich ist er auch bei dir im Wohnzimmer. Und du weißt gar nicht, wie der reingekommen ist. Gott kommt nie in Verlegenheit. Und Gott hat immer was Gutes für dich vorbereitet. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Also du musst nicht dich mit negativen Dingen abfinden. Du darfst immer wieder sagen, auf mich warte das Beste, das Schönste, das Perfekteste, das Vollkommenste. Gott macht sogar aus deinen schlimmen Fehlern immer noch das Beste. Also ich bin so von meinem Gott überrascht. Er heilt die schlimmsten Krankheiten, er nimmt die Krankheit und schenkt Gesundheit und Stärke und Kraft und so weiter. Und weißt du, Gott nimmt nicht die Krankheit, sondern er nimmt den Kranken und sagt, Kind, komm du her zu mir. In meiner Gegenwart wirst du heil. In meiner Gegenwart wirst du glücklich. In meiner Gegenwart wirst du frei. Gott vergibt dem größten Sünder die größten Sünden. Warum? Weil er den Sünder annimmt, nicht die Sünde. Weißt du, Gott beschäftigt sich nicht mit Sünden. Gott beschäftigt sich nur mit Sünder. Wenn du das begriffen hast, also sehr viel vom christlichen Leben begriffen. Gott nimmt nicht eins und die Sünde weg und die Sünde weg und jene Sünde weg und die andere Sünde weg. Nein, Gott nimmt die Sünder. Und in diesem Paket ist alles inklusiv. Und von Jesus heißt nicht, dass er Sünden wegnimmt, sondern er nimmt die Sünde an. Das ist das Schöne. Jesus nimmt die Sünde an. Das ist Evangelium. Das Blut Jesu deckt deine ganze Vergangenheit zu. Nicht nur irgendwelche einzelne Sünden, die ganze Vergangenheit. Er heilt dich, der stellt dich wieder her und dann kannst du sagen mit dem Wort Gottes, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Du kannst Gott loben und preisen. Gott richtet das Zerbrochene wieder auf, das Gescheiterte. Er macht deinen zerbrochenen, abgestorbenen, toten Leib wieder lebendig. Denk nur an Sarah. Denk an die heiligen Frauen, ihre Leiber waren alle erstorben, da war alles hoffnungslos, da half kein Doktor mehr, da half keine Medizin mehr, da half kein Heiler mehr, kein Guru, da hat niemand mehr geholfen. Aber der Herr, als es nichts mehr ging, Gott hat den Weg, dann kommt er plötzlich und sagt, Abraham, du, ich habe eine gute Nachricht für dich, nächstes Jahr hast du ein Baby. Und dann hört die Sarah und sagt, dummer Engel, der hat keine Ahnung. Gott hat mehr Ahnung von deinem Leben, als du denkst und ahnst. Der weiß, was dir fehlt, der weiß, was bei dir nicht so ist, wie es sein sollte. Und er macht unser sterblichen Leib lebendig. Das ist der liebe Gott. Und wenn er sieht, in deinem Leben ist irgendetwas, was nicht stimmt, macht er wieder stimmend. Ich habe dieses Wochenende darüber gepredigt, dass Gott all das, was der Teufel uns gestohlen hat, zurückgeben muss. Und Gott jagt den Dieb so lange, bis er ihn erwischt und bis er alle Verstecke, wo er die Beute deines Lebens versteckt hat, bis er alles entlarvt, entdeckt hat und sagt, Kind, hol das, nimm das, das ist alles, das hat der Dieb geklaut. Gott holt alles von deinem Dieb zurück, die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, werden dir wieder erstattet. Gott fängt wieder neu, weißt du, schlägst wieder neu aus. Und du bekommst wie Hiob alles wieder doppelt zurück. Ist das nicht fantastisch? Doppelt, nicht nur einfach. Manche Leute denken, wenn der liebe Gott mich nur einfach segnen würde, da würde ich schon glücklich werden. Nein, Gott will dich doppelt segnen. Lass uns zusammen sagen, mein Gott will mich doppelt segnen. Er will dich doppelt segnen, nicht nur einfach. Hör auf mit diesem einfachen Glauben. Wir glauben an mehr. Mehrwert, Halleluja. Wir glauben an mehr. Gott will all das, was die Heuschrecken dir gefressen haben. Und schau mal dein Leben an. Du sagst, ich bin ganz kahl, nackt. Kein einziges Blättchen mehr an mir dran. Alles abgefressen. Bei Gott muss sich der größte Versager sich nicht aufgeben. Du hast richtig gehört. Und ich verkündige dir Gottes Wort. Der größte Versager muss sich bei Gott nicht aufgeben. Er muss nicht resignieren. Er darf jeden Tag neu anfangen. Bei Gott muss er nichts was leisten, was vorbringen und sagen, guck mal, ich habe eine ganz tolle Vergangenheit. Gott interessiert sich um deine Vergangenheit sich überhaupt nicht. Er gibt dir Zukunft. Er nimmt deine Gegenwart und sagt, ich mache heute aus dir noch das Beste. Gott ist unsere Verteidigung, Gott macht den Prozess für uns, kämpft für uns, er steigt für uns in den Riss, er ist unser Helfer und er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Wenn du fertig bist, bist du reif für den lieben Gott. Überleg einmal, wenn du fertig bist mit deinen Problemen, mit deinen Lösungen und sagst jetzt, weiß ich nicht, wie soll das weitergehen, dann nimmt er deine Hand und fängt an, deine Hand zu führen, deine Füße und leitet dich. Und weißt du, wo Gott am liebsten anfängt? Bei Null. Der liebe Gott fängt am liebsten bei Null an. Wenn du nichts mehr verstehst, wenn du nichts mehr begreifst, wenn du sagst, bei uns ist aus, Hopfen und Malz verloren, da fängt Gott an. Wenn du das verstanden hast, Gott fängt bei Null an, hast du das Christentum verstanden. Du musst nichts anfangen und was beweisen, was auf den Tisch legen und zuerst mal eine große Kollekte opfern und geben. Nein, du kommst zu Gott mit leeren Händen und erfüll deine leeren Hände. Bei Gott ist es sehr wichtig, dass du Gott weißt, wie er arbeitet. Wir gewinnen bei dem lieben Gott immer am Ende und nicht am Anfang. Der Anfang ist manchmal so kläglich, so jämmerlich, so elend. Wenn ich so das Leben vieler Christen, mein Leben oder das Leben, ja, der Menschen der Bibel anschaue, dass es fängt so kläglich, so ärmselig an, so niedrig. Weißt du, der Anfang ist zum Erschrecken, zum Davonlaufen. Da ist man wie gelähmt, man kann nichts, man hat nichts, man hat tausend Ausreden. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu schwach und was weiß ich. Und Gott fängt an. Und dann schau das Ende an. Gott fängt immer ganz, ganz, ganz klein an, wie ein Senfkorn. Und dann macht er eine große Geschichte draus. Schaue das Ende an. Du solltest heute Morgen dein Ende anschauen. Wie wird dein Ende sein? Und ich möchte, dass du ein bisschen Fantasie entwickelst und kreativ wirst und anfängst heute Morgen dir vorzustellen, mein Ende wird herrlich sein. Sieh dein Leben wie gekrönter König oder Königin. Sieh dein Leben an, du sitzt auf dem Stuhl neben dem Herrgott im Himmel, du bist am Thron Gottes, du bist verklärt, du strahlst heller als tausend Sonnen. Das ist, wie dein Leben aussieht am Ende. Rein und heilig, ohne Makel und ohne Fehler. Das macht alles der Heiland, das macht das Blut Jesu Christi, das macht der Heilige Geist, dass du vor Gott stehst ohne Runzeln. Jetzt hast du Falten, hier Falten, da Falten, überall Falten. Nichts wie Falten, bist so ein gefalteter. Ein Falter, jawohl. Aber Gott wird dich herstellen ohne Falter, perfekt. So schön warst du noch nie in deinem Leben, wenn, wie du da vor Gottes Thron stehst, perfekt und vollendet. Das Ende ist wichtig. Gott sieht das Ende und nicht den Anfang. Gott sieht dich als Sieger und Gewinner und nicht, der jetzt gerade die Ärmel hochkrempelt und jetzt geschlagen wird oder jetzt zugesetzt wird. Am Anfang sehen wir immer wie Verlierer aus. Gott geht neue Wege. Am Anfang siehst du, wie Verlierer aus. Alles verloren, Geld weg, Frau weg, Kinder weg, Mann weg, Auto weg, Haus weg, alles ist weg. Gesundheit ist weg. Was kann noch dir weggenommen werden? Alles ist weg. Doktor ist weg. Vogel ist weg. Alles ist weg. Und du stehst blank da. Am Anfang bist du wie gar nichts, wie Mr. Niemand. Und jetzt sagt Gott, und jetzt fange ich mit dir an, Johannes. Am Anfang siehst du nur Verluste. Du siehst, wie der Feind so übermächtig ist, so große Scharen belagern dich von allen Seiten. Und dann sollst du sogar noch die laufen lassen, die zu feige sind und zu dumm sind und noch irgendwie Verpflichtungen haben und nicht ganz bei der Sache sind. Die musst du auch noch laufen lassen. Am Schluss bleibst du nur noch mit 300 Mannequins übrig, wie Gideon. Und mit denen soll ich so eine Übermacht besiegen? Weißt du, wenn Gott in deinem Leben kommt, dann wirst du mit wenig eine Übermacht besiegen. Egal welche Macht das ist. Ob ich es Krankheitsmacht ist, Sorgenmacht, finanzielle Macht ist. Weißt du, du wirst mit Gott übermächtig. In ihm überwinden wie weit, sagt uns die Bibel. So. Am Anfang siehst du sehr armselig aus. Siehst aus, denkst jetzt, nee, ich schaffe nicht mal bis zur Grenze komme ich nicht einmal da. Ich komme nicht einmal bis auf die Autobahn damit. Also ich komme gar nicht weit mit dem, was ich habe. Da werde ich nie das Ziel erreichen. Aber wenn du dann den Herrn auf deiner Seite hast, wenn der Herr einsteigt, wenn der Herr Lotse in deinem Leben wird, wenn er an Bord kommt, dann bekommt dein Leben Richtung und Orientierung und Halt. Und da kannst du ruhig Kaffee trinken. Weißt du, Christen sollten lernen, ruhig Kaffee zu trinken. Wenn der Lotse an Bord ist, dann kannst du sagen, ja danke Herr, jetzt machst du. Du weißt, wie es weitergeht. Am Anfang sehen wir immer Kampf. Da stehen wir immer auf dem größten Schlachtfeld, lauter Trümmer und Fetzen. Am Anfang müssen wir immer nur Opfer bringen, müssen uns einsetzen, müssen wir investieren, müssen lernen, müssen sehen und haben wir nichts mehr am Schluss. Jesus sagt in Matthäus 19, und ich spreche zwar über die Ehe, und er sagt, am Anfang war das nicht so. Weißt du, Gott hat einen ganz anderen Anfang für dich vorgesehen. Am Anfang war das nicht so. Aber das ist, was der Teufel da rein versucht reinzuschleusen. Am Anfang war das total ganz anders. Am Anfang sollte so glücklich sein und so weiter. Aber da kam was dazwischen. Aber Gott sagt, ich mache auch aus dieser Zwischensituation, aus diesem Zwischenposten, mache ich auch noch was Gutes. Mit der Bekehrung fängst du ein tolles neues Leben an. Bekehr dich einmal anständig. Und das ist wichtig, dass du dich anständig bekehrst. Nicht nur so Viertel, drei Viertel oder vielleicht 90%. Nein, bekehr dich richtig. Wie bekehrt man sich richtig? Indem man eine ganze Sache mit Gott macht. Alles Gott ausliefert und sagt, Herr, hier hast du den Battle, jetzt mach mal weiter. Hier hast du meine Sünden, hier hast du mein altes, verfahrenes Leben. Hier hast du den Karren, hier hast du den Schlüssel, bitte mach du jetzt. Übergib dem Herrn den Schlüssel für dein Leben. Und du wirst sehen, wie der Herr dann dein Leben so richtig aufschließt. Bekehrung ist nur ein Anfang. Dann kommt nachher weiter, Schlag auf Schlag. Wenn du dich richtig bekehrst, was glaubst denn du, wie dann die Wunder Gottes passieren? Aber weil wir nicht eine ganze Sache machen, macht Gott auch nicht eine ganze Sache mit uns. Das ist das große Problem. So halb erlöst, dann kriegst du auch eine halbe Lösung. So, fang richtig an. Ein guter Einstieg, richtige Bekehrung. Wein über deine Sünde, das tut mir leid, alles was da war, Herr, aber ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich löse mich von allem, ich lass alles zurück, ich halte mich an nichts mehr, nur noch du. Und Hebräerbrief sagt, lass uns aufhören mit den Anfängen, lass uns fortfahren, lass uns weitermachen, denn das Ende wird gekrönt, nicht der Anfang. Bekehrung ist okay, eine Sache, die machen wir fertig und dann beharren wir bis ans Ende und machen mit Gott jeden Tag was Neues. Ich habe hier, meine Frau hat mal ausgearbeitet in der Bibelschule oder in der Führung, göttliche Führung unter der Kontrolle und Leitung des Heiligen Geistes. Wie kann ich die Führung Gottes in meinem Leben erhalten? Ich habe diese blauen Zettel hinten und nur ganz kurz, göttliche Führung ist nicht erzwingbar. Du kannst Gottes Führung, dass Gott mir dir neue Wege gibt, nicht erzwingen. Weißt du, ich muss ein Wort vom Herrn haben. Nein, Gott sagt dir dann meistens, wenn du nichts hören willst, dann redet er mit dir. Also Gottes Worte kann man nicht erzwingen. Gott redet, wenn er fürs nötig hält, dir etwas zu sagen. So, Weissagung muss und kann geprüft werden. Ist so wichtig, dass du Weissagung auch prüfst. Und nicht alle Weissagen sind von Gott. So, Gott führt uns neue Wege. Und deshalb werde kritisch, wenn du mit Gott lebst. Göttliche Führung ist nicht verdienbar. So, Klimmzüge sind unnötig. Jetzt streng ich mich an, das bete ich 3 Wochen lang. Faste ich und so weiter. Nein, kannst hungern und verhungern. Wird nichts passieren. Gott muss Gnade schenken. Wir leben von der Gnade Gottes. Und dann, Kontrolle und Führung unter dem Heiligen Geist. Sei frei vom Stress. Nimm dir Zeit einfach für Gott und nimm nicht das Leben. Dann Christus in uns. Wir haben alles mit ihm. Weißt du, wenn du Christus in dir hast, das ist diese Stand-by-Verbindung. Weißt du, Christus in dir. Dann rufst du, wenn der Teufel dich angreift, du rufst an und schon kommt die Hilfe. Noch ehe sie rufen, will ich antworten. Weißt du, bei Stand-by. Ich war so verblüfft. Weißt du, man hat sein Navi dabei und wenn der Navi eingeschaltet, wenn du Stand-by hast, dann sagt er genau deine Position, wo du bist, bis auf ein paar Meter exakt und berechnet den nächsten Weg. Weißt du, wenn du immer eingeschaltet bist, immer in Verbindung mit Gott bist, hast du immer Verbindung mit oben und er leitet dich, dieser himmlische Satellit, der Heilige Geist leitet dich auf rechter Straße. Er führt dich Wege und wenn du dich verfährst, und wir verfahren oft im Leben, es ist keine Sünde, sich zu verfahren, aber es ist eine Sünde, stecken zu bleiben, nicht mehr weiterzumachen. Das ist die Sünde. Es ist keine Sünde, zu fallen, auf die Nase zu liegen. Es ist eine Sünde, liegen zu bleiben. Und sich aufzugeben, jetzt sind wir verloren. Nein, jetzt fängt es richtig an. Jetzt kommt Neuberechnung. Und dann heißt es hier weiter, trete in ein Liebesverhältnis mit Jesus. Liebe ihn auch ohne einen konkreten Grund. Weißt du, lebe mit Gott, auch ohne konkreten Grund. Ob er dich liebt, ob er dich jetzt beschenkt, ob er dir Schmuck gibt und Parfüm gibt und neue Kleider gibt und dir Taschengeld gibt oder was weiß ich, dich mitnimmt in Urlaub. Ohne irgendwelchen triftigen Grund. Liebe den Herrn ohne Grund. Das ist wichtig, ohne Grund zu lieben. Dann lass Gott deinen Verstand beherrschen. Lass Gott deinen Verstand beherrschen. Dein Verstand ist immer von der Schule beherrscht, von den Medien beherrscht, von den Sorgen beherrscht, von der Krankheit beherrscht. Lass dein Verstand von Gott beherrschen. Da fängt dein Leben an. Vertraue nur auf den Herrn, das ist wie der Heilige Geist, dich führt und kontrolliert. Vertraue nur auf den Herrn. Mach eine völlige, vorbehaltlose Lebensübergabe an Gott. Mach eine völlige, vorbehaltlose Lebensübergabe. Vorbehaltlos, Herr, jetzt nimm du mich bitte an. Das ist Bekehrung. Eine radikale Bekehrung. Ich übergebe mich jetzt und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das braucht vielleicht 3 Jahre, bis du so weit bist. Bis einer sich anständig bekehrt, braucht ein paar Jahre. Also nimm diese Zettel mit, da steht alles drauf. Vielleicht kannst du noch ein bisschen nachdenken und nacharbeiten und dann Psalm 34, Vers 10 und 11 noch nachlesen. Also lass dich von Gott führen. Gott will dich führen. Gott will dir neue Gefühle geben. Ja, nicht nur heiß-kalt, sondern Gott will, dass du happy bist, auch wenn alles unglücklich in deiner Umgebung ist. Wenn Leute sterben, und die Zeit wird kommen, wir werden Massen sterben sehen. 2 Milliarden Menschen werden sterben, ich habe euch letzten Sonntag gesagt, das steht in der Offenbarung, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Mach dich darauf gefasst, da liegt ein Toter, du steigst über die Toten, und dann musst du ein anderes Gefühl haben. Dann musst du ein Gefühl haben, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und das ist nicht das Letzte, was ich sehe. Es wird eine Auferstehung geben. Eine Auferstehung der Toten. Und der Engel wird die Posaune blasen und die Toten in Christus werden auferstehen. Und wir, die wir leben, wir werden in einem Ruck verwandelt und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit und ewiglich. Das ist unsere Hoffnung. Über das Grab hinaus. Weißt du, es wird die Zeit kommen, du wirst über die Leichen steigen müssen. Oh, da ist eine Leiche, wie komme ich da durch? Du wirst wahrscheinlich vor lauter Leichen gar nicht mehr durchkommen. In der Endzeit. Aber mit dem Herrn wirst du wissen, das ist alles nur jetzt Dreck, was hier liegt. Und Staub zu Staub, Asche zu Asche, das ist alles nur Dreck. Die Seele ist bei Gott. Der Geist ist bei Gott. Teufel, du kannst nur die Leichen kriegen. Für den Teufel sind nur die Leichen und die Knochen übrig. Aber die Seele und Geist und die Persönlichkeit, das Ich des Menschen, das geht zu Gott. Das ist Evangelium für mich. Du brauchst neue Gefühle, dass sogar du den Tod übersteigst. Dass du sagst, Tod, rutsch mir den Puckel runter. Corrie ten Boom hat so schönes Wort über den Tod gesagt. Der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder heimkommen. Der macht nur die Tür auf. Der beschleunigt uns den Zugang zu Gott. Und was machen wir? Weißt du, wir haben den Tod verdrängt in die Klinik. Aber der Tod ist überall reell. Und jeder muss sterben. Und wenn wir sterben, wir sind bei Gott. Halleluja. Das ist sicher in Jesu Armen. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Also Gott will dir ein anderes Gefühl über Leben und Sterben geben. Der Heilige Geist wirkt in deinem Gefühl, macht dich kühn, entschlossen und stark. Gibt dir ein gesundes Gefühl. Die können mir nichts anhaben. Der kann mir nichts anhaben. Die Angst kann mir nichts anhaben, die mich Angst machen möchte. Weißt du, Gott gibt dir gesund machende Gefühle, starke Gefühle, Widerstandsgefühle. Dem widerstehe ich fest. Ich lass mich nicht unterkriegen. Lass mich nicht entmutigen. Der Heilige Geist gibt dir das Gefühl der Geborgenheit. Weißt du, wenn du überleben willst in der Endzeit, brauchst du den Heiligen Geist. Mehr wie alles andere. Der Heilige Geist gibt dir das Gefühl der Geborgenheit. Ich bin sicher in Jesu Armen. Sicher an seiner Seite. Du brauchst das Gefühl, weißt du, Gott liebt mich, so wie ich bin. Nicht so, wie die Leute mich haben möchten. Oder die Gesellschaft mich haben will, die Gemeinde mich haben will. Gott liebt mich so, wie ich bin. Jesus nimmt die Sünde an. Halleluja. Gott hat Ja zu mir gesagt und Gott sagt ja, weiter Ja zu mir. Und das ist Heilsgewissheit. Du brauchst den Heiligen Geist an. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Das ist anders, als wenn der Pfarrer sagt, jetzt sind Sie getauft, jetzt ist Ihr Kind Christ. Das weiß der Bub, weiß noch gar nichts, oder das Mädel weiß noch gar nichts von seinem Glück. Nein, aber wenn der Heilige Geist dir das Zeugnis gibt, jetzt bist du erlöst. Erlöst, darf ich es wohl rühmen, erlöst durch das Blut des Lammes. Du weißt, ich bin erlöst, egal was jetzt passiert, ich bin erlöst. Das ist ein Gefühl. Ich bin erlöst. Du musst, wenn du im Schlaf aufwächst, plötzlich hörst du, dein Herz macht nicht mehr mit, die Niere macht nicht mehr mit, der Bauch macht nicht mehr mit, der Kopf macht nicht mehr mit. Ich bin erlöst. Ich gehe auf die Erlösung. Und weißt du, und dann lässt der Teufel ab, wenn du sagst, jetzt gehe ich zum Heiland, ich freue mich auf den Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob du solche Gefühle schon gehabt hast, aber ich trickse den Teufel aus. Ich bin so frei, dass ich den Teufel austrickse. Das ist mein Widersacher. Ich muss gucken, wie ich mit dem richtig spiele. Und den richtigen Schach zumach und sag, Satan, weißt du, ich gehe zum Heiland, du kannst mich umbringen. Du kannst mich umbringen, ruhig, tu das nur. Aber ich bin ganz schnell beim Herrn Jesus. Wenn du mich tötest, du glaubst gar nicht, ich bin bei Jesus und dann hast du alles an mir verloren. Und weißt du, was er macht? Dann sagt er, nee, ich lass dich noch zappeln. Ich lass dich noch kämpfen. Ich lass dich noch arbeiten. Nein, ich nehme, und weißt du, und der lässt nach und der lässt ab. Du darfst deinen Feind nicht mehr als Feind betrachten, als Widersacher. Wenn du das gelernt hast, hast du viel vom Evangelium gelernt. Weißt du, Jesus hat neue Wege gelehrt. Du sollst deine Feinde lieben. Du sollst sogar mit dem Teufel spielen. Ja, und das ist so ein Spiel. Du spielst und sagst, ja Teufel, bitte nimm mich. Lass mich zu Gott gehen, töte mich. Und dann sagt er, von wegen. Er tu das nicht, weil er sich das nicht traut. Und weil er das nicht darf. Und weil seine Zeit noch nicht gekommen ist. Und er wird sich nicht vergreifen und versündigen an dir, weil er ganz genau weiß, das darf er noch gar nicht. Meine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Meine Zeit steht in seinen Händen. So, du brauchst den Heiligen Geist, das gibt dir Gewissheit, als Märtyrer zu sein, als Märtyrer zu leben. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist das Geheimnis, warum der liebe Petrus im Gefängnis mit 4 Wachen bewacht da, im Sicherheitstrakt, selig schläft. Dass sogar der Engel ihn nicht wach kriegt und sagt, Petrus, wach auf, zieh deine Schuhe an, wir müssen raus. Du siehst, wie Gott Menschen führt, raus aus dem Gefängnis. Und er will gar nicht raus. Der will zum Heiland gehen. Der weiß, ich habe Jesus lieb, ich gehöre Jesus und ich werde bald bei Jesus sein. Morgen früh werde ich Jesus sehen zum Frühstück. Aber dann kommt der Engel, die Gemeinde betet, wir dürfen unseren Petrus nicht verlieren. Weißt du, wie Gott neue Wege geht? Wenn die Gemeinde anfängt zu beten, wenn Gläubige anfangen zu beten, fängt Gott an zu handeln. Und er sagt, nein, den Petrus, der Teufel kriegt den Petrus noch nicht. Der Herodes da. Weißt du, Gott macht ohne uns nichts. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Weißt du, und wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, wir kriegen eine neue Biografie. Stell dir mal vor, was Petrus noch alles gemacht hat, nachdem er aus dem Gefängnis war. Der ging zum Cornelius, der hat den Heiden das Evangelium gebracht, der hat den Samaritern das Evangelium gebracht. Ach, sogar sein Schatten hat die Kranken geheilt. Das war der Petrus, nachdem der Herr ihn aus dem Gefängnis geholt hat oder befreit hat, nachdem Gott ihm eine neue Biografie gegeben hat. Und unser lieber Petrus, ich mag den Petrus, weißt du, Paulus ist mir ein bisschen zu streng, aber Petrus ist mir sympathisch. Weißt du, so nett. So, dass manchmal Himmel hochjauchzen und so tut er betrübt, sensibel ist er da und sagt, ja, Herr, und wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Und dann haut er einem die Ohren ab, dass es kracht. Und der Herr repariert wieder den Schaden. Weißt du, das ist der Herr. Der Herr repariert den Schaden, fängt wieder neu an und er sagt, nehmt mich und lasst den Petrus doch laufen. Der Petrus verleugnet seinen Herrn. Stell mal vor, du verleugnest Jesus und der Herr setzt dich als Apostel noch ein. Du bist ein Versager, eine Niete. Und der Herr setzt dich noch zum Führer des Volkes Gottes ein. Warum? Weil das der Plan Gottes ist. Gott sieht nicht den weichen Petrus und sagt, du bist der Fels, nicht der Waschlappen. Du bist der Fels und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist, wie Gott dich sieht. Weißt du, Gott fängt immer wieder von vorne an. Da holte, jetzt geht der Petrus auf dem Wasser. Oh, wunderbar, sehr walking. Weißt du, da geht und das hält, das Wasser trägt. Halleluja, ist wunderbar. Und da kommt eine große Welle. Und was passiert mit unserem lieben Petrus? Der fängt an zu sinken. Und der Herr Jesus verlässt ihn nicht und sagt, jetzt Petrus, jetzt du Kleingläubiger. Nein, er streckt seine Hand aus, zieht ihn wieder hoch und sagt, komm, schau auf mich lieber. Dann wird es dir wieder gut gehen. Weißt du, Gott gibt einen nicht auf in Notsituationen. Gott ist so nah, wenn du in Not bist, ist Gott dir am allernächsten. Näher als die Luft, die du atmest. Und er steht zu dir. Wenn Gott etwas an uns tut, er will immer, dass wir mit zusammenarbeiten, bei ihm sind, er verlässt uns nicht, er geht mit uns und er sagt, bist du einverstanden, man tut es, dass ich das so und so mache. Du musst nur bei Gott mitmachen. Selbst wenn deine Vergangenheit noch so chaotisch ist, vielleicht ist dein Leben so ein Trümmerhaufen, aber die Trümmer sind das Baumaterial, aus dem Gott weitermacht. Also bei uns zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, da gab es so viele Ruinen und weißt du, was wir gemacht haben? Ich musste so, und ich weiß, was das bedeutet, wenn ich sage, wenn dein Leben vielleicht voller Trümmer und Ruinen sind. Ich musste diese Ziegel rausmachen und das immer den Putz abputzen und abkratzen. Mein Vater hat damit wieder weitergebaut. Aber ich musste die Ziegel abputzen und sauber machen. So die Trümmerfrauen, die hier in Berlin das auch so erlebt haben, da muss man, heute kauft man neue Ziegel. Aber damals, zu meiner Zeit, ich musste die Ziegel immer abklopfen, den Putz abklopfen und dann die Ziegel wieder neu herstellen. Und die waren fast wie neu. Und Gott nimmt die Trümmer, macht sie sauber, putzt sie und verwendet das alles wieder ganz schön. Gott ist ein Gott, der dein Leben wieder ganz neu verwendet. Das ist die Botschaft, die ich dir bringen muss und sagen muss. Gott geht neue Wege und er putzt dich, nimmt das alte, die alten Trümmer, dieses Trümmer aus Baumaterial und gibt dir eine lebenswerte Zukunft. Weißt du, wo die schönsten Blumen wachsen? nicht in Mutters Garten, auf dem Misthaufen. Die schönsten Blumen da entwickeln sich auf dem Misthaufen. Mist gibt die herrlichsten, schönsten Blumen. Und so kann Gott aus deinen Enttäuschungen, deiner verkorksten Kindheit, deiner schwierigen Kindheit, deiner problematischen Kindheit, aus deinen Problemen, aus den Fetzen und Resten deiner Familie und aus allem, was da noch so drumherum ist, das Optimale machen. Das ist der liebe Gott. Aus deinen Enttäuschungen, deinen Wunden, deinen Rissen in deinem Leben. Gott entwickelt aus deinem Leben ein neues Modell und sagt, das ist alles verfahren jetzt, aber Johannes, wir machen das schon. Wir kneten jetzt die Masse. Was macht Gott mit missratenen Kindern Gottes? Der Prophet Jeremia sagt, oder Gott sagt zum Jeremia, geh zum Krugmacher, zum Gefäßemacher, zu dem Tonmeister, geh und schau zu, was er macht. Wenn ihm ein Gefäß in seiner Hand missratet, der schmeißt es nicht weg, das Material. Der knetet es von Neuem und fängt von Neuem dann zu formen, zu arbeiten. Gott schmeißt dich nicht weg, wenn du versagst, während er da arbeitet. Und wir alle versagen manchmal. Zu viel, Herr, das ist zu viel, was du mir zumutest. Weißt du, dann knetet er dich nochmals ein bisschen, wird neu geknetet, neu geformt und dann kommst du wieder neu auf die Töpferscheibe. Das ist der Meister. Also denk nicht, Gott hat mich aufgegeben. Hier sitzt niemand, den Gott aufgegeben hat. Du hast dich höchstens selbst aufgegeben. Und der Teufel hat dir eingeredet, dass du dich aufgibst. Gott fängt was Neues an. Und von vorne jetzt wird's geknetet. Kommt wieder Wasser. Und da wird's geknetet. Die Bibel beschreibt dieses Modell, wie Gott da arbeitet, wie er einfach neue Wege mit uns gibt uns neues Lebensmuster. Verpasst uns eine neue Rolle wieder. Und die Bibel zeigt uns, wie er aus alt neu macht. Wir haben so viele Beispiele. Menschen, die versagt haben. Und gerade als sie versagt haben, hat Gott sie zu erfolgreichen Leuten gemacht. Wie Gott mit den Verletzungen der Einzelnen fertig geworden ist. Gott erlaubt, dass Menschen verletzt werden, bis geht nicht mehr. Und dann fängt er mit ihnen was ganz Neues, was total Neues an. Und im Mittelpunkt all dieser Modelle des Neuanfangs steht Jesus Christus. An ihm lernen wir, wie das Neue beginnt, wie gesunde Beziehungen entstehen, wie Vergebung passiert, wie Gott arbeitet. Und weißt du, wie Gott arbeitet? Ich habe in dieser Woche ein Stichwort bekommen von Gott, an dem mache ich noch die ganze Zeit, werde ich auch heute Nachmittag noch ein bisschen machen. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Gott arbeitet, wenn du demütig bist, nicht hochnäsig. Mir kann das nicht passieren, dir wird's passieren. Das geht wie die Schwarz auf Weiß. Nein, oder demütig, weißt du, dass du kommst und sagst, Herr, weiß ich nicht, bin fertig, demütig, du bittest um Hilfe, hör das, was ich gestern gesagt habe über all das, Gott schenkt dem Demütigen Gnade, Gott will dir viel Gnade schenken und je demütiger du bist, desto mehr Gnade bekommst du, du bekommst wenig Gnade, weil du nicht demütig bist, du bist noch viel zu stolz. Viel zu eingebildet. Ja, ich werde dir nicht um Hilfe bitten. Ich werde die Ältesten nicht rufen, dass sie mir beten. Ich werde das niemand sagen. Weißt du, solange du das alles so für dich behältst, Gott lässt dich zappeln. Aber wenn du sagst, könnten sie mir? Und dann, da kommt doch jemand und sagt, darf ich ihnen helfen? Weil Gott hat jemand vielleicht einen Auftrag gegeben, dir zu helfen, dir beizustehen. Dich zu begleiten. Er sagt, ja, aber weißt du, den alten Mann möchte ich nicht haben oder die junge Frau auch nicht und was weiß ich, den Verkorksten und so weiter, den will ich gar nicht haben. Aber Gott stellt Menschen zusammen, die einer dem anderen helfen sollen. Wir sind Gehilfen des Glaubens. Und plötzlich kommt der Bruder Ananias, von dem sprach ich gestern, zum Bruder Saul. Weißt du, das war ein Hilfsschüler. Vielleicht war es ein Sklave. Vielleicht war irgendwie ein ganz einfacher alter Mann, der in Damaskus lebte. Und Gott gibt ihm den Auftrag, Ananias, geh und leg dem Saul von Tarsus die Hände auf. Ja, von dem habe ich schon so viel gehört. Vielleicht hast du auch von dem schon so viel gehört. Aber Gott will dich überreden, demütig zu sein. Zu tun, ob du dir zutraust oder nicht zutraust. Ob du kannst oder nicht kannst. Der Heilige Geist, wenn der über dich kommt, macht aus unmöglich möglich. Und dann geht er, zuerst mal zittern, da steht an der Tür, bis er da anklopft. Aber dann, als er drin ist, lieber Bruder Saul, steht er da in voller Manier, als wenn er ein General wäre. Und legt die Hände auf und der Mann wird sehend. Weißt du, Gott kann einfache Leute benutzen. Aber manche sind zu stolz, sich von einfachen Leuten bedienen zu lassen. Die brauchen Profis immer. Die brauchen immer Meister. Die brauchen einen Guru. Die brauchen da irgendwie so einen Spezialisten. Aber Gott benutzt Deppen. Dumme. Sogar kleine Kinder benutzt er. Stell mal vor, jetzt kommt ein Kind. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt ein Kind irgendwo, ein gläubiges Kind, und sagt, du, darf ich dir die Hände auflegen für dich beten, du bist so krank. Die Erwachsenen haben keinen Glauben, aber Kinder haben noch Glauben. Die sind noch nicht versaut und verdorben. Aber die Erwachsenen, die brauchen noch Auslegung des Heiligen Geistes. Oder Erklärung, was weiß ich da, ein paar griechischen Worte oder hebräischen Worten. Aber jetzt bete so ein Kind. Und ich habe erlebt, Kinder haben schon Wunder erlebt. Ich denke nur an eine Familie, einen Vater, der hat MS gehabt, der konnte gar nichts mehr schlauter, der war krank, der lag die ganze Zeit auf der Couch und sie haben sechs oder sieben Kinder gehabt und zwei Kinder waren bei mir in der Freizeit, haben den Heiligen Geist bekommen, die sagen, Papa, leg dich hin auf der Couch. Der Papa liegt auf der Couch, das Mädel vorne und der Junge hat dann hinten oder umgekehrt gebetet und gesagt, Papa, im Namen Jesus stehst du jetzt auf. Du musst dir das vorstellen. Kinder, 10 und 12 Jahre, Papa steht auf. Und der Vater kam etwa 10 Jahre regelmäßig in meine Versammlung, hat noch einen Bus gefahren und von seiner Krankheit war nicht mehr viel zu sehen. War nicht mehr viel zu sehen. Gewiss, er war krank vielleicht und mal Schwächeanfall gehabt und sonst was. Aber er war stark und hat immer sie berufen, meine Kinder haben für mich gebetet. Die haben geglaubt. Kinder glauben mehr als Erwachsene. Und du solltest den kindlichen Glauben haben. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und ich bin überzeugt, die Professoren, Theologen und Superstars, die haben so wenig Glauben, die haben nur Glauben für Money. Aber die haben nicht Glauben, dass Gott was tut. Aber wenn ein Kind kommt, Leute, ich habe in Indien, da habe ich mitbekommen, in Indien, da predigt ein 12-jähriger Junge, der muss noch sogar auf dem Stuhl steigen, weil er zu klein ist, weil er bis hinten nicht sieht. Und predigt und betet für die Kranke. Das hat er irgendwo gelernt von seinem Vater wahrscheinlich oder wo auch immer. Und er predigt und sagt, und jetzt werde ich für euch beten. Und jetzt wird der Herr euch heilen. Und jetzt streckt euch aus, wer geheilt werden möchte. Und Gott berührt die Kinder, durch diesen Buben berührt die Versammlung und Menschen werden geheilt und gesegnet und so weiter, sind verblüfft. Und manche Pfarrer und Prediger stehen und sagen, das kann nicht möglich. Gott muss zuerst Apostel und Propheten und so weiter und Evangelisten schicken. Nein, Gott schickt Kinder. Gott geht neue Wege. Und wir sind in der Endzeit. Wir können nicht mehr alt ausgetrampelte Wege gehen und nicht warten, bis ein Apostel irgendwo aufersteht. Oder ein Prophet kommt. Und Gott wird Kinder benutzen, weil Kinder noch unschuldig sind. Und Gott wird unverdorben nehmen, so wie die Jungfrau Maria. Und wird seinen Sohn in diese Welt bringen. Gott geht total neue Wege. Er gibt uns den Weg und Jesus zeigt uns den Weg. Und Demut. Demut ist der Schlüssel. Würdest du dich von einem Bub dir die Hände auflegen lassen, der noch nicht einmal 12 Jahre alt ist oder mündig und erwachsen ist, nicht Bibelschule besucht hat? Weißt du, Gott wird Leute benutzen in der Zukunft, da wirst du mit den Ohren schlackern. So, neue Wege geht Gott. Gott gibt dir neue Identität, entrümpelt dein altes Leben. Das, was negativ ist, das, was deine Eltern dir vererbt haben, das entsorgt er aus deinem Leben und ersetzt es durch seine Segnungen, durch seine Kraft und seine Herrlichkeit. Der Herr ist es, der alles neu schafft. Mach dich bereit. Der schafft alles neu. Der gibt dir eine neue Einstellung. Der gibt eine neue Heiligkeit und Reinheit. Weißt du, plötzlich stehst du da. Du weißt von keiner Sünde. So wie Jesus. Der wusste von keiner Sünde. Plötzlich bist du ein Heiliger. Weil du Jesus in dir aufgenommen hast, weißt du auch nichts von irgendeiner Sünde. Er wusste nichts von der Sünde. Er nimmt alle Flüche von deinem Leben, gibt dir einen neuen Charakter. Wenn Jesus in dein Leben kommt, kriegst du plötzlich einen neuen Charakter. Bist du wie ein Lamm. Aus dem Wolf wird ein Lamm. Bist eine neue Persönlichkeit, bekommst ein neues Ich, bekommst neue Wünsche. Gott geht neue Wege. In dem Moment, wo du dich anständig bekehrst, bist du plötzlich ein anderer. Wenn der Geist Gottes auf dein Leben kommt, geht es bei dir genauso wie bei dem König Saul, er wurde ein anderer Mann. Wenn der Geist Gottes auf deinem Leben kommt, bist du eine andere Frau. Ist dein Beruf anders? Ist alles anders? Die Bibel zeigt uns, wenn wir nur mit Gott in Kontakt kommen würden, plötzlich sind wir unter Strom. Sind wir nicht mehr dieselben. Gott ist der Anfänger. Da fängt was Neues an und er hat mit Jesus was Neues in dieser Welt angefangen. Und einfach, Gott arbeitet immer an Neuanfänge. Mach doch nicht an der alten Sache weiter. Er sagt, neuer Wein, neue Schläuche, fertig. Ja, ich mach nicht an dem alten weiter, sagt er. Ich will was Neues heute in deinem Leben beginnen. Und dann wirst du ein Wunder plötzlich. Dein Leben wird ein Wunder leben. Gott arbeitet aus dem Versteck. Gott arbeitet aus dem Versteck, aus dem Hintergrund, aus dem Verborgenen. Weißt du, aber er will was in deinem Leben hineinpflanzen. Und er ist plötzlich da. Und dann entwickelt sich das automatisch weiter. Er benutzt oft unsichtbare Kanäle, Kinder oder irgendwelche andere Leute wie Ananias. Gott benutzt das Unscheinbare, was nichts ist. Ja, plötzlich, stell mal vor, es kommt jemand und sagt dir, du brauchst Hilfe. Aber ich habe die Lösung von Gott, ich habe gebetet und Gott hat gesagt, mach mal Brennnesseltee. Also sagst du einfach, sollen wir Brennnesseltee was nützen? Weißt du, wenn Gott dir sagt, dann funktioniert sogar mit Disteln und mit Löwenzahn und was weiß ich, mit welchem Kraut auch alles. Weißt du, es muss vom Herrn kommen. Und Gott arbeitet so versteckt. Das, was nichts ist, was die Leute wegschmeißen, damit arbeitet Gott. Das ist das Material, wie Gott aus etwas macht. Gott benutzt das Negative, um das Positive daraus zu machen. Er benutzt deine Not, um dich in den Himmel zu bringen. Deinen Mangel, um dich reich zu machen. Deine Probleme, um aus dir was zu schaffen, was ganz Neues zu machen. Und das ist der Ansatz, wo Gott arbeitet. Alles, was dir passiert, ist immer ein Ansatz für Neuanfang. Alles, was in deinem Leben passiert, egal was, positiv, negativ, du bist wie ein Wunder programmiert. Gott will etwas auslösen, eine ganze Lawine will er auslösen. Das soll dir, alles, was in deinem Leben eintritt, negativ oder positiv, soll dir ein Segen werden. Soll dich weiterbringen, soll dein Leben beschleunigen, schneller das Ziel zu erreichen. Gott hat mir ein Wort heute Morgen gegeben. Deine Verluste werden deine Gewinne sein. Deine Verluste werden deine Gewinne sein. Deine Niederlagen werden deine Siege sein. Deine Enttäuschung wird dein Glück sein. Paradox, aber so ist es. Gott geht neue Wege. Schlag sie ein. Schwierigkeiten, Krankheiten, Probleme, Nöte sind nichts anderes wie oft nur Kurskorrekturen vom lieben Gott. Der will dich wieder so auf die Spur bringen. Gott will, dass du mit ihm alles auf den Kopf stellst. Er biegt dich dazu recht. Aus deinen Nachteilen macht er Vorteile. Das ist Gott, aus deinen Nachteilen. Ja, ich stottere. Das macht Gott gar nichts aus, dass du stotterst. Gott kann deinen Mund flüssig machen, dass du redest wie ein Maschinengewehr. Gott will die zerbrochene Hütte Davids wieder aufrichten. So steht es in meiner Bibel. Und weißt du, was das bedeutet? Er will dich wieder zu einer Betung bringen. Alles, was in Trümmer liegt, er will die zerbrochene Hütte Davids aufbauen. Er will wieder Vertrauen in deinem Leben schaffen, Vertrauen zu Gott. Und bei dir soll wieder die Herrlichkeit sein. Und in meiner Bibel heißt, das letzte Haus wird schöner sein als das erste. Das Ende wird schöner sein, als dein Anfang war, wenn du richtig das mit Gott anpackst und anlegst und ansetzt. Er beseitigt die Blockaden aus deinem Leben und gibt dir neue Orientierung. Das macht alles er. Weißt du, du musst gar nichts machen. Er ist der, das Neues macht. Er ist der, dich auf die Spur bringt. Er ist es, der dich dirigiert. Du musst nur Mund aufmachen und zumachen. Du musst nur reden. Du musst nur singen. Du musst nur sprechen. Du musst dich nur bewegen. Und er sorgt, dass du wieder hochkommst. Er sorgt, dass du wieder aufatmest. Gott geht neue Wege. Und er geht auch in diesem Jahr 2011. Er wird mit dir neue Wege gehen. Wege, die du gar nicht verdient hast, aus Gnaden. Weißt du, aus Gnaden, weil er dich so lieb hat. Er stellt dich wieder auf die Beine, bringt dich wieder mit ihm in Kontakt, bringt dich mit anderen Menschen in Kontakt, mit guten Menschen. Und er nimmt die schlechten Kontakte dir weg. Auch das macht der liebe Gott. Er gibt dir die guten Kontakte und sagt, mach diese fest. Aber gleichzeitig nimmt er die schlechten Kontakte weg. Dieses Jahr 2011 wird auch ein Jahr der Trennung sein. Wunder dich nicht, wenn plötzlich Leute verschwinden, plötzlich nicht mehr da sind, plötzlich nicht mehr mitmachen. Und wunder dich, dass nun plötzlich andere mitmachen und mit dabei sind und mit auf dem Weg gehen. Gott ist der trennt, Gott schied Licht und Finsternis und was weiß ich, und Gott scheidet und Gott verbindet. Das alles macht der liebe Gott. Er macht's neu. Und du sagst, ja, weißt du, was ist da mit uns los? Da ist nichts los, sondern die Leute, Gott hat den Leuten Gnade geschenkt, aber die Leute waren es nicht wert der Gnade. Das ist alles. Wie geht Gott mit uns neue Wege? Wie geht er das? Wie macht er? Wie stellt er das an? Zuerst einmal, er gibt uns immer wieder neue Einsichten, neue Erkenntnisse, Selbsterkenntnis. Er schenkt uns ein Aha-Erlebnis. Weißt du, das ist das Geheimnis in der Psychologie. Aha-Erlebnis. Mann, das ist es. Er schenkt uns Visionen und Gesichter, inspiriert uns, motiviert uns. Das ist, was Gott macht. Wie führt Gott mich? Zuerst mal im Kopf beginnt die Führung. Ich krieg die Idee. Vielleicht auch eine Schnapsidee. Vielleicht auch ein Blitzgedanke. Aber verachte nicht die Schnapsidee und verachte nicht die Blitzgedanken. Die können durchaus vom lieben Gott sein. Und meistens, das ist meine persönliche Erfahrung, der erste Gedanke war meistens der richtige Gedanke. Alle zweiten und dritten Gedanken, die waren dann vom Teufel noch manipuliert, von den anderen Leuten noch beredet, mit Fleisch und Blut besprochen. Aber der Originalgedanke war der erste Gedanke, der so plötzlich über mich kam. Ich habe es nicht verstanden, aber der kam, das war richtig. Lerne, den ersten Gedanken aufzugreifen. Plötzlich bekommst du den Eindruck, ich sollte ausziehen. Dann zieh aus. Dann arbeite daran an deinem Auszug. Oder du solltest dies und das wechseln, oder du solltest dies und jenes wechseln. Du bekommst das. Das ist vielleicht noch nicht perfekt, dieser Gedanke, aber du solltest diesen Gedanken aufgreifen und sagen, vielleicht ist da was noch dran. Vielleicht ist was dran. Vielleicht sollte ich mich verändern irgendwie. Und Gott schickt Dinge in unserem Leben, was auch immer ist, damit wir neue Erfahrungen machen. Und Gott arbeitet immer in Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. In der Not erleben wir seine Hilfe. Und er holt uns immer dort ab, wo wir sind, ihr Lieben. Weißt du, und er wartet auf uns, bis wir kommen. Auch wenn wir alles verloren haben. Er hilft unserer Schwachheit, behandelt uns gut. Und mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, sagt der Vater. Weißt du, wenn du zum Herrn kommst, Gott macht dir keine Vorhaltungen. Wieso, warum und weshalb hast du das alles so gemacht? Gott nützt seine Möglichkeiten, um dir zu dienen, nicht deine Möglichkeiten. Auf die kannst du verzichten, kann Gott verzichten. Er nützt seine Möglichkeiten, um dich zu segnen. Wo ist der fette Ochse? Bring ihm das beste Kleid, holt ihn den Ring her. So sorgt Gott für die Seinen, wenn sie nach Hause kommen. Weißt du, er ist nicht auf uns angewiesen, was wir haben. Gott ist so reich. Gott kann was ganz Neues, beste Kleid. Er hat seine Leute, die dann dir dienen und seine Mittel. Du musst nur auf den Herrn warten können. Du brauchst ein bisschen Geduld. Schau, wie er das macht. Heute Nachmittag will ich darüber sprechen, wie Gott uns führt. Wie wir seine Spuren erkennen in unserem Leben. Wie wir auf seinen Weg kommen. So schau, wie er das macht. Wie kreativ er so ist in deinem Leben. Schau die Natur an. Wie reich doch Gott alles so wunderbar geschaffen hat. Weißt du, tausende und tausende von Arten. Wir Menschen rotten sie nur aus. Aber Gott hat so tausende Einfälle, tausende Ideen. Ihm gehen die Ideen nicht aus. Und auch für dein Leben gehen dem lieben Gott die Ideen nicht aus. Der hat tolle Ideen für dein Leben. Wenn du nur wüsstest, wie kreativ er über dein Leben denkt. Da hat schon verschiedene Modelle aufgehängt, wie du da aussehen könntest und wie du leben könntest und was aus dir werden sollte. Gott tut ständig Neues, auch an dir, wenn du dich nur auf ihn einlässt. Meine Bibel sagt, seine Güte ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu. Er schafft jeden Morgen was Neues. Und Gott tut ständig was Neues. Neuen Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, neue Kleider. Weißt du, das Alte, hier auf dieser Erde veraltet alles so schnell, in der Ewigkeit natürlich nicht. Hier Jesaja 65, Vers 17 will ich lesen. Schlag auf, wenn du willst. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, nicht erst in der Offenbarung, jetzt schon. Schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenkt und nicht mehr sich zu Herzen nimmt oder nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Weißt du, du sollst dich freuen, was Gott jeden Tag in deinem Leben anstellt. Und denk nicht, ach, was haben die mir gestern zugesetzt? Leb nicht in gestern, leb in heute und leb in morgen. Ihr solltet gestern nicht gedenken. Weißt du, die haben mich angespuckt und angekratzt und angegriffen. Du solltest all diese Ankratzerei und alle Anspuckerei und das alles stehen lassen und du solltest nach vorne schauen und nicht nach hinten, was die alles gestern gemacht haben. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll dort nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Das ist, was Gott schafft. Du sollst es morgens aufstehen und nicht heulen. Oh Gott. Wenn du heulst, Trauergeister werden zu dir kommen. Die Geister, die du rufst, die werden dich beseelen. Die werden dein Leben erfüllen. Wenn du aufstehst, dein erster Gedanke soll der Herr sein. Und wenn du schlafen gehst, soll dein letzter Gedanke der Herr Jesus auch sein. Das Neue, das Gott schafft, wird für immer und ewig sein. Da wird nichts der Vergänglichkeit unterworfen. Und es Wonne und Freude. Und dann gab Jesaja 43, Vers 18 und 19. Gedenkt nicht an das Frühere. Das ist verboten sogar von Gott, an das Frühere zu denken. Die ganze Ahnenforschung, die ganzen Flüche, die ganzen Verwünschungen, die ganzen negativen Phrasen, die man da über einen gesprochen hat, die ganzen falschen Prophezeiungen. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Du sollst das Vorige und das Frühere ignorieren. Was alles der Doktor gesagt hat, was die Professoren gesagt haben, was die Pastoren gesagt haben, was die Propheten gesagt haben, was die falschen Lehrer gesagt haben. Ich achte nicht mehr auf das Frühere und das Vorige. Und was der Teufel dir vorgegaukelt hat, achte nicht mehr darauf. Achte nur auf das, was Gott jetzt macht. Jetzt lebst du, heute lebst du. Achtet hier, gedenkt nicht an das Frühere, das ist ja Gebot. Sollte man wie bei den 11 Geboten oder 10 Geboten aufnehmen und das 11. Gebot rausmachen. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott macht in der Wüste Ströme, bringt Garten, Leben, Wachstum. Wenn Gott wirkt, kannst du das Frühere vergessen. Das, was gestern war, kannst vergessen. Kannst deine Vergangenheit vergessen. Sollte sogar und darfst und musst. Kannst du deine Herkunft vergessen. Ich bin ein Deutscher. Ich bin ein Jude. Ich bin ein Amerikaner. Ich bin ein Russe. Kannst alles vergessen, was du bist. Du bist Kind Gottes. Ich bin Katholik, bin Protestant, bin Moslem. Nein, du bist erlöst durch die Gnade Gottes. Halleluja. Du musst nicht mehr an das Frühere denken. Ja, weißt du, meine Eltern waren Freimaurer, meine Eltern waren Zauberer, meine Eltern waren Hexen, meine Eltern waren das. Ach, vergiss doch den ganzen religiösen Schmarrn. Denk nicht mehr an das Frühere, denn siehe, Gott sagt, ich will was Neues. Und merkst du es nicht, das passiert jetzt schon. Denk nicht an deine Verletzungen. Denk nicht an deine Niederlagen. Denk nicht an deinen Stress. Denk nicht an deine Verluste, denk nicht an die Wüstenzeit, was du da alles durchgemacht hast, wie viel Durststrecken du gehabt hast. Du kannst auch den Teufel vergessen, denn der ist auch in der Wüste, dieser Hasael. Gottes Gegenwart planiert dir einen ganz neuen Weg. Dein Weg wird plötzlich anders hier. Der Anfang ist schrecklich, schockierend, erdrückend. Weißt du, wenn du losgehst mit Gott, wenn du anfängst, dich zu bekehren, dann denkst du mir, das schaffe ich nie und nimmer. Aber der Ausgang wird herrlich sein. Denk an die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen. Wie war das, als sie in den Ofen gingen? Siebenmal heißer sogar, dass die Heizer sogar verheizt wurden. Und dann, die gehen rein und die sagen, ach, wird Gott uns durchbringen, ist recht, wird er uns nicht durchbringen, ist auch recht. Du musst so leben, dass dir alles recht ist. Kommen wir um, ist egal. Aber die gehen rein in den Feuerofen und die scheren sie Dreck um den Nebukadnezar und den Heizer und was weiß ich, die können tot umfallen von mir, die Heizer. Die gehen rein, die werden reingeschoben und was machen sie drin im Ofen? Was machen sie drin im Ofen? Oh, ist heiß. Oh. Und fangen an, auf die heiße Kohlen zu tanzen. Nein, die tanzen nicht auf die Kohlen, die fangen an zu singen, Gott zu loben und zu preisen. Und während sie Gott loben und preisen, plötzlich kriegen sie die Hände frei und die können die Hände ausstrecken. Und weißt du, die gehen durch den Ofen mit ausgestreckten Händen und das sind nicht mehr drei, sondern sie sind schon zu viert. Und wenn du noch länger preist und wenn sie noch länger gepriesen hätten, die wären zu fünft gewesen. Weißt du, das steigert sich, die Freude am Herrn steigert sich. Da kommen andere noch dazu. Und der Nebukadnezar sagt, jetzt muss man das Feuer löschen, wir müssen die aus dem Ofen rausholen. Ja, Satan, Mesach und Abednego, konnte euch Gott bewahren, seid ihr noch am Leben? Halleluja! Halleluja! Guck mal, die anderen wurden verheizt. Was sagst du? Die anderen wurden verheizt. Die anderen wurden verheizt. Und die kommen raus. Und weißt du, wie die rauskamen? Und schon standen die Spalier mit Goldketten behängt, mit Orden behängt, mit Auszeichnungen behängt. Weißt du, die kamen rein als Versager. rein als verspottet und verachtete, als Abschaum, als der letzte Dreck. Also das sind ein paar Hebräer, weißt du, die Juden, die beugen sich da nicht und die wollen ihre Knie nicht beugen und so weiter. Die sind zu stolz, die sind beleidigt reingeworfen worden und jetzt kommen sie wie Könige raus und du bist jetzt Ministerpräsident und du bist das und du bist das und du bist das. Plötzlich kommen sie raus mit lauter Ämtern, mit lauter Aufgaben, mit lauter Diensten, mit lauter Funktionen. Du siehst, schau nicht das den Anfang an, schau das Ende an. Und das Ende ist immer herrlich. Wenn du aus der Löwengrube kommst, das Ende ist herrlich aus der Löwengrube. Oh, Daniel! Wer konnte Gott dich bewahren? Du wirst deine Wunde erleben. Geh rein in den Ofen, geh rein in die Löwengrube, geh rein in die Wüste. Hab keine Angst vor dem. Die Wüste muss vor dir Angst haben und nicht du vor der Wüste. Die Löwen müssen vor dir Angst haben. Wenn da ein Heiliger in die Löwengrube kommt, dann müssen die Löwen Angst vor dir haben. Wenn du ins Feuer gehst, du musst keine Angst vor dem Feuer haben. Das Feuer muss Angst vor dir haben, denn der in dir ist, ist stärker wie alle Feuer, wie das Höllenfeuer und irgendein anderes Feuer in dieser Welt, im Kosmos. Weißt du, dieses Feuer ist so stärker und das brennt alles aus. Das Feuer Gottes brennt alles aus. Musst dich nicht fürchten. Das Ende, schau das Ende an. Gott geht neue Wege und ich mache dir Mut, fürchte dich nicht mit Gott zu gehen. Geh mit Gott rein. Wenn du mit Gott reingehst, wirst du mit Gott auch rauskommen. Und du wirst als Sieger rauskommen. Denk an Jesus. Das ist das Modell. Der geht ans Kreuz und als er hört, dass er sterben wird, dass er hingerichtet wird, legt er noch sogar drauf an. Der hätte nur ein Wort sagen können und da wäre Pilatus und Herodes und der hohen Priester alle tot umgefallen. Aber das hat er nicht gemacht. Der wollte, denn er wusste, wenn ich sterbe, werde ich auferstehen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Du musst ganz anderen Glauben haben, als diesen frommen, religiösen, wischiwaschi Glauben. Ich glaube an Herrgott. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, dann musst du auch ganz anders leben. Dann musst du dich auch anders benehmen. Auch anders reagieren. Und nicht gleich ein Schiss, auf Deutsch gesagt, vor dieser Lappalie oder vor diesem Ding oder vor, ja, mein Chef. Vergiss deinen Chef. Der Herr kann so machen und dein Chef fliegt durch die Luft. Ja. Und du wunderst, wo ist mein Chef geblieben? Und wie viele Chefs sind schon so, verstehst du, so große Angeber? Dem Demütigen schenkt Gott Gnade, nicht dem Hochmütigen. Schau, diese viele Chefs. Da spielen sie diese großen Herren und sind so weg von der Bildfläche. So viele Leute sind schon weg von der Bildfläche. Aber der Gerechte lebt. Also ich bin verblüfft. Also wenn ich an Daniel denke, der hat 4 Königreiche überlebt. Oder 3, auf jeden Fall. 4 Königreiche. Weißt du, der war überall Ministerpräsident. Warum? Weil er Gott hatte und er konnte ein Königreich nach dem anderen überleben. Den Nebukadnezar, den Belsatzer und den Darius und so weiter. Der hat sie alle überlebt. Die kamen, die Könige, und gingen wieder, diese Könige. Aber unser Daniel, der Gott vertraut, der auf Gott baut, der lebt. Und das ist das, der Weg, den du gehen solltest. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Wenn Gott mit dir ist, hat der Arge keine Macht an dir. Wenn du Gott vertraust, tut Gott neue Dinge in deinem Leben, fängt immer was Neues an. Weißt du, Gott fängt mit jedem was Neues an. Und versuch niemand zu kopieren, ich warne dich. Kopiere nicht Matthäus und kopiere nicht irgendjemand. Du musst nur eines auf Gott schauen und Gott wird aus dir ein Original machen. Wie heißt es immer wieder in der Bibel? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Weißt du, Gott ging andere Wege mit Abraham, andere Wege mit Isaak, andere Wege mit Jakob. Und jeder lebte ganz woanders und hat was anders Gott erlebt. Weißt du, du musst nicht auf wie mein Vater oder wie meine Mutter. Nein, Gott will mit dir extra Wege gehen. Deinen Weg. Und wir haben, weißt du, ich könnte jetzt, wenn ich die Bibel lese, ich könnte den Hiobsweg nehmen, den Mosesweg nehmen, den Johannesweg nehmen, den Paulusweg nehmen, den Petrusweg nehmen, den Thomasweg nehmen, Sarahweg nehmen. Ich könnte alle, Estherweg, weißt du, Gott hat jeden extra geführt, dass niemand gleich geführt und geleitet worden. Niemand, keiner von ihnen. Ruthweg, weißt du, könnte lauter Straßen benennen da im Himmel. Lauter Straßen benennen. Hagerweg, weißt du, die Hager, die wurde auch ganz anders geführt. Die Mutter von Ismael. Oder dann Maria-Weg, total anders. Der Josefs-Weg oder der Martha-Weg. Herr, wärst du hier gewesen? Was? Da geht man durch Zweifel zum Glauben. Thomas-Weg. Jeder von diesen heiligen Männern, und ich könnte noch die Liste noch viel weiter erweitern. Paulus-Weg. Philippusweg, Nathaniels Weg. Du wirst den Himmel offen sehen und die Engel Gottes rauf und nieder gehen. Weißt du, jeder wird anders geführt. Jeder macht eine andere Erfahrung mit Gott. Jede Erfahrung, jede Gotteserfahrung hat andere Qualität. Gott arbeitet nicht nach einer Schablone, Brüder und Schwestern. Gott will dich extra führen. Und deshalb versuch nicht, weißt du, Zeugnisse sind nett und lieb, aber versuch nicht, die Menschen zu kopieren, dass er dich genauso führt, wie er den anderen geführt hat. Du bist ein Original. Kannst du Amen sagen? Einverstanden? Gott wirkt individuell bei jedem anders. Gott arbeitet nicht nach Schablone und nach Fließband. Er führt jeden anders. Und du bist erstaunt nachher, wie das rauskommt. Auf einem anderen Weg führt er die Weisen nach Hause. Gott führt anders. Nicht, wie du hierher gekommen bist. Vergiss, wie du hierher gekommen bist. Wichtig ist, wie gehst du nach Hause? Wie kommst du zu Hause an? Was kannst du zu Hause berichten? Kommst du überhaupt noch lebendig zu Hause an? Wenn Gott dich nicht führt, wirst du nicht lebendig nach Hause kommen. Gott heiligt auch jeden ganz anders. Nicht nur, dass er heilt jeden anders, sondern Gott heiligt auch jeden ganz anders. Weißt du, Gott behandelt jeden ganz anders. Er setzt bei jedem andere Mittel ein. Der Reinigung, der Heiligung, der Vollendung, der Benützung. Jesaja 42, Vers 9. Was ich früher vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Und jetzt vergiss auch mal ein Stück weit, was du alles so in der Bibel gelesen hast. Der Heilige Geist will dich weiterführen. Selbst das, was nicht in der Bibel ist, das will Gott dir offenbaren. Denk nur an die Episteln, denk an die Offenbarung des Johannes. Das war alles nicht in der Bibel, als Jesus lebte und predigte. Das kam alles viel später, Jahrzehnte später. Das hat Gott offenbart. Gott will neue Wege führen. Vielleicht musst du auf der Insel Patmos landen und dort rausgeschmissen werden, auf dieser Todesinsel. Aber da schenkt Gott auf der Todesinsel die größte Offenbarung, die je ein Mensch bekommen hat. Neuen Himmel, neues Jerusalem, neue Welt. Antichrist und was weiß ich alles, der erfährt die Wahrheit über all die Dinge. Was ich früher, Jesaja 42, 9, was ich früher vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Das hat Jesus getan. Und nun verkündige ich Neues. Der Heilige Geist verkündigt jetzt seit Pfingsten was ganz Neues. Pfingsten ist eine große Revolution, große Erneuerung der Kirche Jesu, der Gemeinde Jesu, des Volkes Gottes. Ich sage euch voraus, noch ehe es eintrifft. Hier steht es geschrieben, was noch eintreffen wird. Nun kündige ich euch Neues an. Gott will neues Feuer schenken, neuen Geist, neuen Glauben, neue Begeisterung für seine Sache, neue Liebe, neue Dynamik. Und durch ständige Erneuerung wächst die Gemeinde Jesu. Das Alte vergeht. Weißt du, meine Vorfahren haben gut Gott angebetet und sie haben Gott gut gedient und sie haben Gott lieb gehabt. Weißt du, sie haben so gut wie sie konnten Gott gedient. Aber jetzt werde ich Gott noch besser dienen. Und meine Kinder werden Gott noch besser dienen. Und meine Enkel werden noch besser Gott dienen. Weißt du, halte dich nicht an der Vergangenheit auf, was früher war. Jetzt kommt was Neues. Und Gott benutzt. Ich fahre auch nicht mehr mit der Pferdekutsche durch die Gegend. In den letzten 150 Jahren hat sich in der Welt so viel erneuert. Kapieren wir das? In den letzten 150 Jahren technisch gab es so gewaltige Revolution. Und denkst du, der liebe Gott ist stehen geblieben? Ist irgendwo stecken geblieben? Nicht mehr weiter, dass er nicht mehr weiterkommt? Oh, unser Gott ist kilometerweit voraus. Halleluja. Nur wir kapieren es nicht. Und Gott benutzt Einzelne, die sich Gott zur Verfügung stellen, für gewaltige Bewegungen und Erneuerungen. Und Gott benutzt Menschen, von denen wir überhaupt gar nicht denken. Ich denke nur an David Duplessis. Ich habe diese Woche von ihm gesprochen, von seinem Vater, der im Sterben lag. Er war so oft bei mir zu Hause. Und David Duplessis, der erzählt mir eine Geschichte. David Duplessis war ein konservativer Pfingstler. Also in Südafrika, ein sehr konservativer. Und da kommt Smith Wigglesworth zu ihm rein. Und Wigglesworth war auch noch konservativer Pfingstler. Weißt du, nichts gegen nichts für die Katholiken, nichts für die Kirche. Und dann sagt der Smith Wigglesworth, eines Morgens kommt rein zum David Duplessis und sagt, du, Gott hat zu mir heute Morgen gesprochen. Du wirst neue Wege gehen. Du wirst sogar nicht nur zu Könige gehen, du wirst sogar zum Papst gehen. Und du wirst sogar in Rom, im Vatikan, Gott dienen. Kannst du es vorstellen, ein Pfingstler, ein verachteter, schmutziger, dreckiger Pfingstler, wie diese Hochkirche das oft sieht, so die Pfingstler, weißt du, so der letzte Abschaum, das sind lauter arme, asoziale Leute, die da von der Gosse herkommen, aus dem Drogenszene und so weiter. Und du wirst zum Papst gehen? Und es vergingen 23 Jahre, Mr. Pentecost. Das ist so, ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Bücher haben von ihm, aber Mr. Pentecost. Und plötzlich, er ist Leiter der der Weltpfingstkonferenz, er ist Leiter. Und plötzlich ruft Johannes, der 23., glaube ich, wer hat dieses Konzil geleitet? Wir brauchen die Erneuerung des Heiligen Geistes. Kannst du das vorstellen? Pfingstler, Außenseiter, dass der ruft und sagt, könnten Sie nicht einen charismatischen Gottesdienst bei uns machen? Und dann im St. Petersdom, dann singen sie alle in Sprachen. Weißt du, das ist unglaublich. Aber Gott führt neue Wege. Und mir selber ist sowas passiert. Plötzlich ruft mich der Bischof von Augsburg an. Der sagt, Herr Matudis, würden Sie auch bei uns predigen? Er sagt, Sie sind Bischof, katholisch. Und Katholiken haben mit uns nichts zu tun. Und wir haben nichts mit den Katholiken zu tun. Aber würden Sie bei uns predigen? Er sagt, wie kommen Sie eigentlich auf mich? Was wollen Sie? Wie kommen Sie auf mich, dass ich bei Ihnen predigen soll? Irgendwo? Also, er hat nur angefragt, ob würden Sie bei mir predigen? Dann sage ich, wie kommen Sie darauf? Sagt er, wissen Sie, jemand hat mir Ihre Kassette zugespielt, hat meine Predigten gehört, also, und ich habe 12-mal die Kassette angehört, ich habe gründlich geprüft, und ich habe festgestellt, das ist, was unsere Kirche braucht. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich und dann werde ich dort predigen. Und dann habe ich auf dem Kirchentag gepredigt und weißt du, da war der Heilige Geist da und der Bischof stand da, verstehst du, und er war begeistert und ich habe Altarruf gemacht, so was ich schätzen konnte, schnell. Ich war der einzige Gläubige, so denke ich so. Die anderen waren auch gläubig, natürlich. Aber so pfingstlich gläubig. Und ich habe etwa 1200 Leute gesehen, die zum Altar kamen. Und habe ich gesagt, lasst uns das Gebet, dass man Jesus aufnimmt und. Und das Gebet nachgesprochen. Und dann habe ich noch mit Vereinzelten gebetet. Habe gesagt, such dir eine biblische Gemeinde. Und was das alles ist, das war vollkommen egal. Und dann komme ich nach Jahren, nach ein Jahr oder eineinhalb Jahr vorbei, fahre ich dort in Augsburg vorbei in der Diözese. Und dann sehe ich ausgelegt 23 Hauskreise, wo sie dann Bibel studieren, in der katholischen Kirche, Bibel lesen, Andacht machen. Weißt du, Gott geht ungewöhnliche Wege und ich will dir sagen, mach dich bereit, ungewöhnliche Wege auch zu gehen. Anders und nicht mehr anders. Stell mal vor, plötzlich ruft mich der Imam hier von der Turiner Straße an, können Sie bei mir predigen? Stell dir mal vor, was das wäre. Ja, man geht nicht zu den Moslems. Warum soll ich nicht zu den Moslems gehen? Ich bin da in Frohnau angerufen worden von diesem Buddha-Tempel und so weiter. Da war senderfreies Berlin eine Aufnahme und ob ich da Lust hätte, auch mitzukommen. Wir reden über den Heiligen Geist und wir sind spirituell und spirituelles Zeug und was weiß ich da, was sie da alles wissen wollten. Und würden sie auch kommen und im Buddha-Tempel. Und dann war ich im Buddha-Tempel und wollte ich reingehen. Aber dann plötzlich empfängt mich so ein Mönch und sagt, aber nein, Sie müssen Schuhe ausziehen. Nee, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich ziehe ja, wenn ich Wohnung betrete, mache ich es hier. Aber da vor dieser Statue ziehe meine Schuhe nicht aus. Werde meine Schuhe nicht ausziehen. Und so gut, dann muss ich nach Hause gehen. Und ich war drauf und dran nach Hause gehen, aber der Sender wollte mich unbedingt haben. Und dann sagt er, was machen wir? Ja, ich kann nicht in den Tempel rein, ich ziehe meine Schuhe nicht aus. Vom Götzen ziehe ich meine Schuhe nicht aus. Buddha ist für mich ein Götze, diese Statue, so nicht der Mensch Buddha, der da mal gelebt hat, sondern diese Statue, also von diesem Blech da, oder das werde ich meine Schuhe nicht ausziehen. Und dann gab's, weißt du, die ganze Diskussion ging nicht mehr über Spiritualität, sondern warum zieht der Herr Matudis die Schuhe nicht aus? Dass hier in Berlin sogar die BZ mit diskutiert hat und so weiter. Warum ziehen Christen keine Schuhe vor einem Götzen aus? Denn du sollst keine andere Götter haben als den Gott im Himmel. Und das war eine ganz tolle Diskussion, die man da angezettelt hat. Weißt du, ich würde hingehen. Und als ich dorthin ging, zu diesem Katholikentag zu predigen, dann sagt der, habe ich noch meinen Vorsteher angerufen und gesagt, was denkst du, wenn ich dorthin gehe? Ich möchte dich warnen, ich möchte nur informieren, falls irgendwelche Gerüchte kommen und sonst was, dass ich dort gepredigt habe. Das war ja fremd vor 30 Jahren. Das war aber, da war es verrücktes Zeug. Heute ist ja die Welt ein bisschen anders geworden. So. Dann sagt der Bruder Johannes, selbst wenn der Teufel dich einladet, in der Hölle zu predigen, du gehst und predigst. Solange du das Evangelium predigen kannst, die gute Nachricht. Und der Herr Jesus ist selbst ja in der Hölle runtergestiegen und hat den Geistern gepredigt. Warum sollen wir Hemmungen haben? Weißt du, 2011 wird ein Jahr sein, wo du deine Hemmungen verlieren musst. Die Hemmungen, ja, das macht man nicht. Was du nicht alles machst für Gott, wenn Gott dich führt. Cornelius wollte es auch nicht. Nein, Petrus wollte es auch nicht machen. Ich gehe nicht zu den Heiden. Nein, ich habe noch nie was Gemeines berührt. Und der Herr sagt, geh. Weißt du, Gott geht neue Wege. Wir würden heute noch im Heidentum wohnen und leben, wenn Petrus Gott nicht gehorsam wäre gewesen, wenn der Herr den Petrus nicht überzeugt hätte, geh zu den Heiden, schlachte und isst das ganze Ungeziefer und lass sie schmecken, guten Appetit. Aber wenn der Herr sagt, und dann geht er hin, ganz vorsichtig, und sagt, liebe Geschwister, ich weiß nicht, warum ihr mich gerufen habt, aber der Herr hat mich überzeugt mit diesem Bild. Und als er anfing zu predigen, weißt du, was dann passiert? Gott handelt nicht nach einer Schablone. Was dann passiert? Während Petrus predigt, Cornelius und seinem Haus, fällt der Heilige Geist. Und was machen sie? Sie sprechen alle in Zungen. Alle Leute von Cornelius, sie reden in Zungen. Und dann sagt Petrus, was machen wir jetzt, Brüder? Was machen wir jetzt? Also, Gott hat sie mit dem Heiligen Geist getauft, bevor sie mit Wasser getauft waren. Du siehst, Gott überspringt ganzen Rituale und so weiter. Macht er gar nicht mit. Der geht neue Wege. Und dann, gut, jetzt müssen wir halt die Taufe nachholen. Geistestaufe ist zuerst jetzt. Eigentlich muss es umgekehrt sein, die Reihenfolge so nach der Bibel. Aber wir machen jetzt anders. Und so weiter. Und hat sie getauft. Und sagt, Gott hat mich bewegt, diesen Weg zu gehen. Und Gott bewegt dich, neue Wege zu gehen, auch in unserem Dienst, in unserer Verkündigung, was es auch immer ist. Weißt du, Gottes Reich wächst, indem sich Menschen führen lassen. Was nützen die neuen Wege, die ganzen Führungen, die Gott führt, wenn wir nicht den Weg Gottes gehen? Deshalb, ich sage dir eines, wenn du auf den Heiligen Geist verzichtest, kommst nirgendwo an. Drehst dich nur im Kreis, tippelst nur in der Wüste herum. Der Heilige Geist ist der große Erneuerer. Der will, dass du mehr von Jesus weiterträgst und weiterbringst die Sache Gottes und dass viele Menschen Gott erfahren. Jesaja 42, Vers 13. Gott bringt etwas Neues ins Rollen. Es geht um Wiederherstellung. Was Neues, auch in der Gemeinde und überall. Da heißt es, Jesaja 42, 13, der Herr zieht aus wie ein Held. Der Herr zieht aus wie ein Held. Nimmt die Fahne, der Herr zieht aus wie ein Held. Er führt seine Scharen zum Kampf und feuert sie an. Leute, auf, marschier! Oh, komm nicht so lahmarschig nach. Auf, bisschen mehr Pep. Heißt, der Herr zieht aus wie ein Held, führt seine Scharen auf zum Kampf und feuert sie an. Und er erhebt das Kriegsgeschrei und wirft seine Feinde zu Boden. Das ist der Herr. Als der Herr Jesus im Garten Gethsemane sagte, ich bin's, das sind alle Kriegsknechte und alle Juden, die dort waren zur Verhaftung, die sind wie tot zu Boden gefallen. Der hätte alle im Sack stecken können, wenn er gewollt hätte. Aber nein, nehmt mich, hat er gesagt. Der Herr, wenn der Herr aussieht, fallen alle wie tot zu Boden. Das ist, wenn Gott marschiert, Leute. Dann weiter, Vers 14. Lange habe ich geschwiegen, ich habe mich gehalten und nicht eingegriffen. Aber jetzt stöhne ich wie eine Frau bei der Geburt. Ich keuche und ringe nach Luft. Weißt, die Welt steckt in Geburtswehen. Etwas Neues soll geboren werden, etwas Neues soll passieren. Auch wenn der Satan tobt und alles Mögliche macht. Bis jetzt habe ich geschwiegen. Bis jetzt war der Herr still. Doch jetzt erhebt es seine Stimme. Und dann lese ich weiter. Vers 15. Er lässt die Ströme der Gottlosen versiegen. Ich habe ja von der Wüste erzählt oder gelesen, wo die Wüste grünen soll und Ströme in der Wüste sein sollen. Er lässt die Ströme der Gottlosen versiegen. Die Seen legt er trocken. Und er macht alle zu Schanden, die sich auf ihre Götzen verlassen. Der Herr ist es. Der Herr ist es, der die Götzen fix und fertig macht. Die Heiden fix und fertig macht. Die Ungläubigen fix und fertig macht. Er lässt die Ströme der Gottlosen versiegen. Weißt du, der Herr ist es, der zulässt. Bevor er was Neues tun, lässt er da alles versiegen. Der Arzt kann nicht mehr helfen. Der Ministerpräsident kann nicht helfen. Er lässt die Ströme versiegen. Gott lässt jeden Dienst zerstören. Jetzt hören wir zu, das ist die Botschaft, die mir Gott auch noch gegeben hat. Gott lässt jeden Dienst zerstören, der aus fleischlicher Gesinnung gemacht wird. Jeden Dienst, der aus fleischlicher Gesinnung gemacht wird, den löst er irgendwo auf, bricht sie deine Genick, deine springt in den Brunnen, was weiß ich, was der noch macht. Weißt du, der Dienst vergeht, keiner kommt mehr. Alles, was nicht aus dem Geist geboren war, geht pleite, stagniert, da geht das Feuer aus, die Freude geht aus, keine Dynamik mehr da, die Leute haben die Hosen voll. Angst, kein Geld mehr, Bauchschmerzen. Der lässt die Ströme der Gottlosen austrocknen, die Seen austrocknen. Und nun kündige ich was Neues, sagt der Herr. Geburtswehen. Und da heißt es Vers 16, dann nehme ich mein blindes Volk, das keinen Weg sieht, an die Hand und führe es. Als ich hier gepredigt und gebetet habe, dann habe ich ein so schönes Bild gesehen. Das hat mich so fasziniert. Also eigentlich das Bild habe ich irgendwo anders mal in einem rumänischen Gottesdienst gesehen. Da war ein kleines Mädchen, der hat ein bisschen Rabatz gemacht. Und dann kam der Vater, hat es an der Hand genommen und wollte natürlich ins Nebenzimmer gehen und ein bisschen Deutsch sprechen und ein bisschen streicheln. Und so, also das war so ein Bild, das hättest du sehen müssen. Ich habe gelacht und geweint. Dann nimmt der Vater das Kind, der Vater ist schon durch die Türe durch und das Kind ist noch draußen. Dann sagt der Geschwister, betet für mich. Geschwister, betet für mich. Und jeder hat gewusst, alle haben gelacht. Die wussten, um was es geht. Geschwister, betet für mich. Der Vater ist schon drin und natürlich, was auch war. Aber als ich hier gepredigt habe, stand für mich ein Bild, da hat der Vater das Kind an der Hand, fest an der Hand und führt es. Und dann hat das berührt das Kind an andere, kann sich was anderes festhalten. Du kannst nur in deinem Leben an was anderem festhalten, wenn du dich an der Hand Gottes festhältst. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass du dich, wenn du dich an Gott festhältst, dann kannst du alles andere so hantieren und mitmachen und bewegen und ja tun. Aber du musst dich an der Hand Gottes festhalten. Wenn du nur an nichts dich festhältst und etwas festhältst, das wird dich zerdrücken und dich fertig machen. So, nun kündige ich was Neues. Ich nehme mein blindes Volk, das keinen Weg sieht, an die Hand und führe es. Und Gott gab mir dieses Wort hier für die Gemeinde noch aus Jeremia 42, Vers 11 und 13 bis 13. Ihr habt jetzt Angst vor dem König von Babylon. Vielleicht haben wir auch Angst vor dem König von Babylon, weil wir wissen, ja, der ist nicht gnädig, nicht gütig, die Regierung, das System, alles, was Babylon ist. Aber ich, der Herr, sage euch, ihr braucht keine Angst haben vor ihm. Du hast Angst vor diesem System, vor Europa, und du siehst, wie die Europäer alles terrorisieren. Zuerst, Kissinger hat gesagt, zuerst, wer das Öl hat, ja, das Sagen, und wer die Lebensmittel kontrolliert, hat auch das Sagen. Und du siehst jetzt, die Lebensmittel werden so kontrolliert, wo ja auch immer alles verseucht, vergiftet. Da ist nur ein System dran. Das ist zugelassen, damit die Lebensmittel kontrolliert werden und so. Wir sind in Babylon. Leute, wir leben regelrecht in Babylon und der Babylon kontrolliert uns. Dieses System kontrolliert und das ist, in dieser Welt leben wir. Und deshalb sagt Gott, habt keine Angst vor dem König von Babylon. Aber ich sage euch, ich brauche keine Angst haben, denn ich stehe euch zur Seite. Ich werde euch aus seiner Hand retten. Ich bringe ihn dazu, dass er Erbarmen mit euch hat und euch eure Häuser zurückkehren lässt. Ihr müsst keine Angst haben. Das ist, was Gott sagt, das Neue. Weißt du, Lebensmittel werden kontrolliert. Das darfst nicht mehr essen. Kein Hühnchen mehr, keine Eier mehr, kein Käse mehr, kein Milch mehr, kein Fleisch mehr, kein Salat mehr. Du darfst nichts mehr essen. Und genauso, wer das Öl hat und wer die Lebensmittel kontrolliert, das ist eine alte These von Henry Kissinger, der das in die Welt gesetzt hat. Und die wollen das systematisch kontrollieren. Dein Benzin kontrollieren, dein Öl kontrollieren und dein alles kontrollieren. Und dein Geld kontrollieren. Geld braucht ihr nicht, aber wenn du nichts zu essen kriegst, dann wirst du schon da was tun. Brot und Spiele. So, erschrecke nicht. Ich brauche keine Angst haben. Du brauchst vor deiner Zukunft keine Angst haben. Du bist nämlich auf dem Weg Gottes und Gott hält dich an der Hand. Und dann lese ich weiter. Aber ihr müsst dem Herrn, euren Gott, gehorchen. Hörst du? Geschwister, Gemeinde. Ihr müsst dem Herrn, eurem Gott, gehorchen. Nicht mir, dem Herrn. Und dürft dieses Land, dieses Haus nicht verlassen. Die Gemeinde nicht verlassen. Den Herrn nicht verlassen. Das Wort Gottes nicht verlassen. Ihr dürft nicht sagen, wir wollen nach Ägypten ziehen, wo wir keine Kriegshörner mehr hören, keine Kämpfe mehr miterleben und auch nicht mehr hungern müssen. Dort wollen wir bleiben. Geh nicht zu den Ägyptern. Die Ägypter sind genauso Betrüger wie die Babylonier, was es auch alles heißt. Ihr dürft dieses Haus nicht verlassen, die Verheißung Gottes nicht verlassen, die Führung Gottes nicht aufgeben. Wir wollen zu den Ägyptern gehen. Du musst lernen, allein auf Gott zu vertrauen. Und wir halten als Kinder Gottes nicht zu Babylonia und nicht zu Ägypten und auch nicht zu Juden und auch nicht zu Moslems und auch nicht, weißt du, aus Angst vor den Moslems haben die Leute die Hosen voll. Denk schon überall, ja, das darf man nicht sagen. Du darfst nicht mal mehr atmen bald, wenn es so weitergeht. Aber wir können und wir sollen mutig sein und sagen, wir haben Gott und wir bleiben bei Gott und wir leben mit Gott und wir lassen unseren Gott nicht erfahren. Wenn du Gott absagst, sagst du ab. Dann geht's ab mit dir, bergab. Deshalb halte dich an Gott, verlass nicht das Haus. Wenn Gott wirkt, dann kommt alles von selbst, dann wird das passieren. Der wird sorgen dafür, dass keine Gewalt über dein Leben kommt, dass der Herr dich schützt und bewahrt und behütet und so weiter, dass alles gut wird. Das macht der Herr dann in deinem Leben. Wenn Gott wirkt, lass mich ganz schnell noch durch die Gedanken noch durchgehen. 2011, warte, bis Gott was Neues wirkt, wie nie zuvor. Du musst nicht zu den Ägyptern gehen, zu den Menschen dort. Gott wird dich in der Wüste auch mit Manna versorgen, mit Wachteln versorgen. Er wird dir alles geben, was du brauchst. Und du wirst nichts vermissen. Du musst nur auf den Tag X bereit sein. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Fang an, das zu erleben. Gott macht was Neues in meinem Leben. Weißt du, wo keine Medizin mehr gibt, wo keine Altersversorgung mehr gibt, wo keine Krankenkasse mehr gibt. Gott wirkt was Neues. Und weißt du, wie der dich erneuert? Innen drin zuerst einmal. Da fängt die Erneuerung an, da ist A und O. Wenn hier drin nichts passiert, wird es draußen dir nichts nützen, wenn was passiert. Das muss hier passieren, hier innen drin, in deinem Herzen. So viele Menschen leben ein unterdrücktes Leben. Sie sind nicht sie, wer sie sein sollten. Sie haben Angst, sich selbst zu sein, sich zu outen, sich Farbe zu bekennen, sind eingeschüchtert, werden kontrolliert, haben Angst, ihre Meinung zu äußern. Psst, darüber redet nicht. Weißt du, Glaube, Religion ins Hinterzimmer, in den hintersten Verlies, irgendwo in der Ecke. Nein, der Glaube gehört mittendrin im Leben. Da gehört der Glaube im Alltag. Viele haben Angst, überhaupt aus sich selbst herauszukommen, Zeugnis zu geben. Was ist, wenn ich mich blamiere? Die meisten Leute sind innerlich krank, auch Pfingstler und Charismatiker. Weißt du, wenn die Freude am Herrn ist, wenn dein Herz voll ist, dann laufst du über. Die meisten, die haben gerade ein paar Tropfen der Gnade und sind so happy schon. Nein, sei erst zufrieden, wenn du überläufst. Und das, was überläuft, das ist Segen. Das andere ist nur für dich. Du musst überlaufen. So viele haben sich eingebunkert, kapseln sich ab. Verstehen sich selbst nicht mehr, warum das alles so mit mir ist, verzweifeln. Weißt du, du solltest heute Morgen die Freude am Herrn erwischen. Die Freude am Herrn. Da beginnt die Erneuerung. Da beginnt das Neue überhaupt. Unsere schlimmsten Feinde, weißt du, wer das sind? Unsere inneren Feinde sind unsere schlimmsten Feinde. Alle Reiche haben versagt und sind gefallen, weil sie innen drin versagt haben. Deine größten Feinde sind deine inneren Feinde. Deine innere Unsicherheit ist dein schlimmster Feind. Weißt du, wenn du in Gott bist, bist du sicher. Aber da ist diese Unsicherheit. Bin ich Kind Gottes oder bin ich nicht Kind Gottes? Du bist ein Kind Gottes, weil der Heiland dich erlöst hat, für dich schon gestorben ist und für dich auferstanden ist. Und den Heiligen Geist geschickt hat. Bist ein Kind Gottes. Da musst du gar nichts tun und musst nur Danke Jesus sagen. Das ist alles. Lass uns zusammen sagen, Danke Jesus. Ja, die Erlösung gehört dir. Die Erlösung gehört dir. Die Erlösung gehört dir. Weißt du, viele Leute sind voller Zweifel und das, weil du innen drin voller Zweifel bist, gehst du in die Verzweiflung. Der Friede Gottes ist, was dich stark macht. Die Freude am Herrn. Finde Gott und du findest dich selbst und alles andere, was du brauchst. Die, die auf den Herrn harren. Da steht auch was Neues drin. Die kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie fahren auf wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Das ist wahres Christentum. Nicht so Schlappschwänze. Oh, ich schaff's nicht mehr, ich kann's nicht mehr. Oh, ich weiß nicht mehr, geht's oder geht's noch? Dann hängen sie da rum. Weißt du, ich habe mal ein Bild gesehen, ein verrücktes Bild von Christen. Die ganze Gemeinde, die hängt nur rum. Jeder guckt nur, was der andere macht. Hör auf die anderen zu schauen, haare auf den Herrn und du kriegst neue Kraft. Guck nicht auf die anderen und häng nicht rum. Gott wird dir einen Schwung in deinem Leben, neuen Schwung bringen. Weißt du, wir können das nicht machen. Ich kann das nicht machen, ich würde es gerne machen. Erneuerung ist nicht machbar. Man kann sich nur erneuern lassen vom Heiligen Geist. Machbar ist es nicht. Man kann Gott nur erlauben, Herr, mach du das. Und dann fängt Gott an, wenn wir ihm die Schlüssel übergeben. Samuel 2. Samuel Kapitel 22, Vers 31. Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Worte sind durchleuchtet. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Wir müssen also Gott freie Bahn machen. Und dann betet der Psalmist in Psalm 86, Vers 11, weise mir, Herr, deinen Weg. Diesen neuen Weg. Herr, wie soll ich weitergehen? Ich, Johannes Matutis, wie soll ich weitergehen? Und setz deinen Namen ein. Herr, wie soll ich weitergehen? Wie soll es mit mir weitergehen? Und erlebe die Führung Gottes. Erlebe deine persönliche Gottesführung. Deine persönliche Gottesführung. Die Führung Gottes ist etwas Besonderes, wenn er dich an die Hand nimmt und er geht mit dir. Er führt mich, Psalm 23, was ist es, wenn du das runterleierst? Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens. Mich. Er führt mich, nicht dich, mich. Aber wenn er mich führen kann, kann er dich auch führen. Amen. Halleluja. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Greif in die starke Hand Gottes und halt dich fest an ihm. Also heute Nachmittag weiter, jetzt muss ich aufhören, 14.30 Uhr. Komm, erkenne die Führung Gottes in deinem Leben, erkenne seine Gangart und finde heraus, wie Gott Schritt für Schritt dir schon vorausgegangen ist. Du musst nur in seine Fußspuren gehen und genau die, so wie jetzt wie Mo und Schnee da, immer so ausgetretene Spuren erwischen. Du musst nur in seine Fußspuren gehen. Du musst es lernen. Gott hat schon den Weg für dich ausgetreten. Und er ist dir vorausgegangen. Und überall, wo du hinkommst, ist Gott schon da gewesen. Das ist das Neue. Da war er schon da. Der hat schon alles geordnet. Als die Kinder Israel durch die Wüste gezogen sind, die 42 Plätze, wo sie überall sich gelagert haben, überall, der Herr sagt, und überall, wo du hinkommst, da war ich schon da. Da hat er geguckt, dass da 70 Palmen wachsen, dass da Wasser ist. Natürlich hat er zuerst mal das Wasser vergiftet und bitter gemacht, dass kein Mensch trinkt, sonst hätten die Heiden ausgesoffen, das Wasser. Oder was weiß ich, da wären Beduinen gekommen und hätten den Hebräer alles streitig gemacht. Aber zu einem bitteren Wasser geht keiner hin. Und dann kamen sie an diese bitteren Quelle nach Mara dort an. Und das Wasser können wir nicht trinken. Das ist für den Herrn kein Problem, das bittere Wasser. Weißt du, Gott macht manchmal das Wasser ungenießbar und bitter und salzig und was weiß ich alles, dass die Heiden, die Gottlosen, die Ungläubigen nichts damit anfangen können. Die können nichts damit anfangen. Und jetzt kommt das Volk Gottes. Herr, was soll man machen? Der nimmt ein Stück Holz, schmeißt rein und das Wasser ist genießbar. Das Kreuz von Jesus Christus macht das Wasser, das Leben genießbar. Aber für die Welt ist es ungenießbar. Sag mal, das kann man nicht. Das, was ich hier jetzt gepredigt habe, neue Wege zu gehen, ohne Gott kannst du es nicht. Aber mit Gott springst du über die Mauern. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und heute Nachmittag herzlich eingeladen, mehr zu hören. Gott will dich führen auf neue Wege. Gott will Schritt für Schritt. Gott geht nicht so schnell. Gott geht so, dass in so einem Tempo, dass du gut mitkommst. Gott will dich auf rechter Straße führen. Vater, ich danke dir, dass du meine Geschwister auf rechter Straße führst, um deines heiligen Namens willen. Herr, und du hast uns bis hierher geführt, bis hier hast du uns geholfen, bis hier hast du Gnade geschenkt, bis hierher sind wir angekommen. Und Herr, ich weiß, es wird mit jedem weitergehen. Du gibst niemanden auf. Deine Wege sind wunderbar. Lass uns zusammen beten und lass uns zusammen sprechen und sagen, Herr, ich übergebe mein Leben dir. Führe mich. Fülle mich mit deinem Geist. Und gib mir ein gehorsames Herz, dass ich deinen Willen tue. Und ich will dir folgen, wohin du mich führst. Wohin du mich führst. Sag's noch ein paar Mal, wohin du mich führst. Weißt du, Gott führt uns manchmal eigentümliche Wege, Brüder und Schwestern. Aber Gott will uns führen. Halt dich an seine Hand. Preis Gott. Wir wollen jetzt noch ein Chorus singen.